Ich weiß gar nicht, welche Funknummer wir haben.
Dann ruf doch mal das Workflowy auf. Das steht da natürlich für dich drin, mein Herz.
Ah, 93. Ich glaube, das reicht jetzt als Anmoderation, oder? Herzlich willkommen zur, warte, was haben wir nochmal? Ach, 93. Folge der KulturpessimistInnen. Neben mir sitzt meine äußerst gut vorbereitete Mitpodcasterin Rebecca. Hallo, Rebecca.
Buongiorno.
Und am anderen Ende der dicken Leitung sitzt der Erik. Hallo Erik.
Moin de Bayo.
Moin de Bayo. Ah, da kommt der Spanier raus.
So wie ich gerade Buongiorno gesagt habe, da gibt es ja dieses TikTok-Meme von der Katze, die immer auf Buongiorno so antwortet. Und während ich 2 Wochen durch Italien gelaufen bin, hatte ich eigentlich konsequent diesen Sound im Ohr.
Buongiorno.
Und habe die ganze Zeit Buongiorno, Buongiorno gesagt. Ja, die Italiener haben mich wahrscheinlich für bekloppt gehalten.
Ja, wir haben uns zwei Wochen durchgeschlagen mit Buongiorno, Grazie und Due Tiramisu, per favore. Ja, also wir waren im Urlaub, aber das hört ihr in den Outtakes. Denn wir wollen heute natürlich wieder ganz konstruktiv und fokussiert über eine Serie sprechen. Bevor wir das aber machen, hat die ihr gerade schon mit dem allseits bekannten Buongiorno gehört habt, die Feedbacki, ein Buongiorno von unseren HörerInnen.
Buongiorno. Nein, ihr wart diesmal nicht so ergiebig. Also es kam nicht so viel Feedback. Ich vermute, es gab einfach nichts, wo man uns widersprechen.
Ich schneide das alles raus, kommt alles auf Soundboard. Ich habe hier extra mein Streamdeck wieder rausgeholt. Nächste Folge gibt's Soundboard.
Du weißt schon, dass Erik auch einfach selber da ist und es live vor Ort machen kann.
Ja, aber nicht, wenn ich es will.
Wie auch immer, wahrscheinlich gab es nichts, wo man uns hätte widersprechen können zur letzten Episode. Das würde ich immer daraus schließen, wenn kein Feedback kommt. Es kam nur so ein bisschen was in der Launch. Ihr wisst ja, Launch kommt hin da. Wir bequatschen da Filme und Serien und alles drumherum. Und zwar hat Jan sich sehr amüsiert über den Begriff Liebesparallelogramm, den wir eingeführt haben.
Jan!
ihr erinnert euch hier für die Konstruktion Spock, Christine, Laan und Dr. Kirby. Dr. Corby, nicht Kirby, ne?
Dr. Kirby.
Nicht so wie das Kirby's Dream Land, sondern Corby's Dream Land.
Stell dir Stranger Worlds vor, aber ein Charakter ist einfach Kirby.
Wo, wenn nicht bei Star Trek?
Ja.
Ja, ich finde, das habe ich ja auch damals schon gesagt, das ist ab jetzt etablierter Begriff, den wir für jetzt für immer verwenden. Leider können wir es, glaube ich, für die heutige Serie nicht anwenden, weil es da kein Liebesparallelogramm gibt.
Es gibt noch nicht mal eine Liebeslinie.
Nee, nicht so wirklich.
Also es sei denn, wir wollen den anderen Chris und die andere Emilia. Egal. Dazu vielleicht später mehr. Und Lisa hat noch eine Beobachtung gehabt zur Serie. Eigentlich schon bevor sie unsere Folge gehört hat. Aber ich fand das so passend, weil wir das ja in der Folge auch mehrfach besprochen haben. Nämlich, hat etwa Russell T. Davis das Finale der 3. Staffel Strange New Worlds geschrieben? Es kommt mir vor wie Bad Wolf bei Doctor Who. Ja, also den Doctor Who-Vergleich, den hatten wir ja auch mehrfach angebracht zur 3. Staffel Strange New Worlds. Das war's schon. Also mehr gab es scheinbar nicht zu sagen zu Strange New Worlds. Entweder habt ihr es wie Stefan gemacht und einfach den Serienteil übersprungen und nur die Outtakes gehört. Oder ihr fandet einfach alles gut und richtig, was wir gesagt haben. Das ist vollkommen in Ordnung, da können wir gut mit leben. Und ich bin aber gespannt, wie es beim heutigen Thema ist, ob ihr da wieder ein bisschen mehr zu sagen habt. Denn gucken wir mal, ob es auch ein bisschen streitbar wird, was wir hier zu sagen haben. Damit zurück zu Christopher im Vigilante-Outfit.
Ja, vielen Dank, Rebecca. Ich berichte live aus dem Vigilante, aus dem Peace-Mobil. Nicht zu verwechseln mit dem Pissmobil. Das ist, wenn so, kennt ihr das, so Tanklaster, die so die Dixie-Klos absaugen? Das ist das Pissmobil. Und wie ihr vielleicht schon an unserer Qualität und tiefgehenden Gedanken erkannt habt, wir besprechen heute die Serie Peacemaker, nämlich in Staffel 2. Erste Staffel haben wir nicht drüber gesprochen, nein. Das ist auch gar nicht schlimm, weil die zweite Staffel macht sehr viel anders und es ist auch sehr viel drumherum passiert. Worum geht's? Peacemaker ist die Serie, die als Spin-off gestartet ist aus, und jetzt muss man aufpassen, dem Film The Suicide Squad. Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Das ist ein Film, über den wir nicht reden, den auch niemand mehr kennt, sondern The Suicide Squad, ein Film aus dem damals DCEU, da muss man auch aufpassen, das wird heute sehr kompliziert, der gemacht wurde von James Gunn. Suicide Squad ist quasi eine Gruppe von Anti-Helden, die eine Bombe in den Kopf bekommen und dann von Amanda Waller gezwungen werden, irgendwelche Missionen durchzuführen, ganz schnell erklärt. Und einer dieser Anti-Helden ist Christopher Smith, aka Peacemaker, ein, wie ich jetzt auf Wikipedia gelernt habe, genoistischer Superheld, also
was,
jemand,
was heißt das?
Der die Außenpolitik eines Landes, also seinen Nationalismus durch aggressive Außenpolitik vertritt.
Okay, interessant.
Also, er ist ein Superheld, der gesagt hat, es muss Frieden geben und für Frieden ist mir jedes Mittel recht. Der ist selbst nicht sehr friedlich, er schießt sehr gerne um sich, er ist sehr brutal, er ist sehr groß, sehr stark und bringt jeden und alles um, die dem Frieden im Wege stehen, seiner Meinung nach. Gespielt wird er vom äußerst bekannten Wrestler John Cena, der eigentlich am Ende von The Suicide Squad stirbt, aber dann für die Serie Peacemaker wiederbelebt wird, weil er dann doch sehr gut beim Publikum ankam und James Gunn wohl erkannt hat, dass John Cena ein eigentlich gar nicht so schlechter Schauspieler ist, also auch für so dramatische Rollen. Und genau, in der ersten Staffel Peacemaker geht es darum, quasi wie hat er das überlebt, wie findet er sich wieder in den Alltag zurecht. Er wird dann in so eine neue Gruppe eingeführt, muss quasi auch neue Bösewichte jagen, ist aber gleichzeitig einfach ein riesen Arschloch, aber rauft sich dann mit seiner Truppe zusammen. Dabei ist Leota Adebayo, gespielt von Danielle Brooks, die man vielleicht aus Orange is the New Black kennt.
Yes.
Und John Economos, ein etwas gutmütiger, ja, wie nennt man das so, Schreibtischtäter, der so eher so die Techniksachen macht und der auch dann zukünftige Love Interest von Peacemaker Emilia.
Achso, Entschuldigung, ich dachte, du sagst jetzt wie Gillette.
Achso, auch. Aber da haben wir auch Gegenseitigkeit beruht beim Peacemaker. Emilia Harcourt oder wie manche Leute denken, ist auch ein Running Gag in der Serie, Hardcore, aber eigentlich Harcourt. Und die erste Staffel hat eigentlich auch jetzt nicht mehr viel zu tun mit der zweiten Staffel. Es geht einfach darum, dass sie jetzt quasi für Argos arbeiten, aber vielleicht auch nicht arbeiten. Es geht darum, dass Peacemaker damit ringt, ob seine Lebensüberzeugung, alles und jeden umzubringen, der dem Frieden im Wege steht, ob das richtig war. Er hatte beim Suicide Squad-Film hatte er Rick Flagg Junior umgebracht und kämpft jetzt auch ein bisschen damit. Das wird jetzt für die zweite Staffel sehr wichtig. Und natürlich der große Punkt, über den wir jetzt sprechen müssen, ist, zwischen der ersten und der zweiten Staffel wird einmal das komplette Filmuniversum gewechselt. DCEU, Geschichte, vorbei, tot, begraben, in der Erde. James Gunn übernimmt nicht nur Peacemaker, übernimmt nicht nur Suicide Squad, sondern das komplette DC-Universum ist sozusagen der neue Chef, ist quasi das DC-Pendant zu Kevin Feige auf einmal.
Wir berichteten ausführlich in der Superman-Episode, wir verlinken euch die auch nochmal in den
Shownotes. Exakt. Und hat gleichzeitig das Problem, aber gleichzeitig das Glück, dass mit Peacemaker er eine Serie hat, die eigentlich sehr self-content ist, die man quasi komplett weitererzählen kann. Sie wechselt nur einmal das Filmuniversum, das merkt man bis auf einen Fakt nicht. Man musste am Ende das Cameo der Justice League in das Cameo der Justice Gang reconnen. Das machen sie auch sehr geschickt in der ersten Folge. Aber ansonsten geht es einfach weiter wie zuvor. Aber es werden jetzt sehr viele Elemente, noch viel mehr als vorher, aus den DC-Filmen aufgegriffen. Wir haben, und das will ich jetzt gar nicht spoilern, einige Elemente aus dem Superman-Film, die wir hier jetzt wiedersehen. Und genau, es geht aber einfach so weiter. Und im Fokus steht, würde ich fast sagen, Chris Smith, Peacemaker. Und weniger seine Superheldentätigkeit als, da habe ich jetzt viel Wendeschanz damit nachgemacht, er muss Peacemaker für sich selber sein. Also er muss mit sich selber Frieden schließen. Und damit hat er sehr große Probleme. Ich würde sagen, das ist ein guter Einstieg für die Besprechung der zweiten Staffel.
Voll.
Mhm. Wie ist denn so euer Kurzfazit, euer erstes Bauchgefühl, Eindruck dieser Staffel gewesen?
Ich kann ja mal anfangen. Also grundsätzlich, ich hatte natürlich die erste Staffel auch geguckt damals, noch bevor das ganze DC-Theater sozusagen bekannt wurde, was sich jetzt da alles ändert, und hatte damals schon das Gefühl, es ist irgendwie erfrischend. Also es ist jetzt nichts, wo ich denke, das berührt mich zutiefst im Kern und wird mich für immer begleiten. Aber ich hatte das Gefühl, es ist ein erfrischender Take auf das ganze Superheldinnen-Genre, weil es halt so diese Anti-Helden-Geschichten in den Vordergrund stellt. Und weil, wie du schon ja sehr richtig gesagt hast, Peacemaker wirklich nicht unbedingt jemand ist, mit dem man sich so stark identifiziert, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte jetzt vor allem nach Superman, den wir ja hier auch besprochen haben, richtig Bock auf die zweite Staffel, weil wir alle wissen, so James Gunn nutzt das jetzt, um die Fäden seines Universums auszurollen sozusagen und in die Welt zu schmeißen. Und ich fand es schon spannend zu wissen, dass er das jetzt mit einer Serie macht, die einerseits so einen selbstironischen Unterton die ganze Zeit hat. Eine Serie, die, da reden wir sicher später noch drüber, so sehr brutal ist und jetzt nicht gerade so gefällig und jedem gefällt. Also nichts, wo du sagst, ah, das kann jeder mal gucken, um sich dann auszukönnen, was demnächst im DCU passieren wird und so, sondern schon so ein bisschen mehr Special Interest. Und deshalb fand ich das einfach spannend, dass er sich dafür entschieden hat, damit jetzt weiterzumachen. Und ich muss sagen, ich fand die zweite Staffel ähnlich gut wie die erste. Es ist wieder keine Staffel, wo ich denke, ach, in 20 Jahren werde ich hier sitzen und denke, ach, Peacemaker damals, war das nicht fantastisch? Aber es ist eine extrem gute Form der Unterhaltung für mich gewesen. Es sind Dinge passiert, wo man erwartet schon von dieser Serie, dass sie über die Stränge schlägt, und sie hat aber auch an Stellen über die Stränge geschlagen, wo ich wirklich mit offenem Mund da saß und dachte, what the fuck, habt ihr das gerade wirklich gemacht? So, das hat mir gut gefallen. Und so grundsätzlich mochte ich die Weiterentwicklung von Peacemaker, dass er jetzt eben nicht mehr nur dieses starke außenpolitische, wie war das Wort?
Ich schaue es mal kurz nach.
Also, dass er nicht mehr nur dieses ich will Frieden in die Welt bringen und dafür ist mir jedes Mittel recht, dass das nicht mehr seine einzige Charaktereigenschaft ist, sondern dass viel stärker noch sein innerer Konflikt, seine Suche nach Liebe und Familie in den Mittelpunkt gestellt wird und was das sozusagen mit jemandem in dieser Kraftklasse macht, wenn er solche inneren Konflikte hat.
Ich hatte es doch dazu richtig gesagt. Jingoismus, es bezieht sich irgendwie auf so ein Lied, wird auch als Spread-Eagle-Ismus bezeichnet, was vielleicht besser so Peacemaker beschreibt.
Eagle-y.
Ja, also stellt euch vor, so der Nationalismus, wo ein Adler durchs Bild fliegt, die amerikanische Flagge im Hintergrund weht und ein Panzer eine Schule baut. So, das ist Jingoismus.
Okay. Ja, also passt schon ein bisschen zu ihm,
ja,
grundsätzlich. Genau, aber deshalb, also ich gehe erstmal mit einem sehr positiven Gefühl heute in unsere Besprechung und bin ganz gespannt, was ihr so aufzählt. Erik, wie ist es dir ergangen mit Staffel 2?
Ja, ich würde zu meinem Einstiegsstatement nochmal kurz zwei Folgen zurückgreifen wollen, wo ich ja so ein bisschen am Zaudern war, ob Superman wirklich der richtige Stoff ist für James Gunn und dass er ja eigentlich besser so Underdog-Stories erzählen kann. Und das zeigt sich hier, finde ich, bei Peacemaker wieder richtig. Also das ist mehr so das Metier, in dem er heimisch ist. So fühlt es sich für mich an. Also dass das mehr so oder weniger so wie so ein Handschuh ist, in den er so reinschlüpft, der so perfekt passt. Und ja, ich hatte damals auch nicht direkt zum Release die erste Staffel geguckt. Ich musste da auch erst von Jesse Genders Reviews überzeugt werden, dass die Reise, die sie damit die Chris eben in der ersten Staffel geht, auch was ist, worüber man, was es wert ist, sozusagen sich das anzugucken und darüber nachzudenken. Und die Reise jetzt so mehr oder weniger ein bisschen weiter in der zweiten Staffel und ist mehr Es geht mehr noch um die innere Psychologie, würde ich sagen. Also um seinen Gedankenprozess und sein, was macht er jetzt damit? Alles in allem fand ich in der ersten Staffel vielleicht den drüberziehen, den overarching Plot, also die Gesamthandlung vielleicht ein bisschen besser erzählt, weil es halt wirklich so eine, da gibt es eine Mission und dann gibt es diese Schmetterlings-Aliens und dann wird so langsam rausgefunden, was steckt eigentlich hinter denen und so. Und die Staffel fühlt sich für mich in den ersten Folgen noch ein bisschen ziellos an, so, worum geht's eigentlich? Also die leben alle so ein bisschen vor sich hin und machen so ein bisschen vor sich hin und Chris hat da so eine Tür in seinem Haus und so, aber worauf steuert das alles so ein bisschen hinaus? Das war für mich am Anfang so ein bisschen die Frage. Aber ja, ich glaube, es geht wirklich um so ein psychologisches Porträt in der zweiten Staffel und das führt ja auch gut aus.
Und du, Christopher?
Ich sehe das ähnlich. Erik, du bist auch nicht der Einzige. Ich hatte nochmal vor dem Wikipedia-Artikel gelesen. In der ersten Staffel hatte die letzte Folge von Peacemaker 44% mehr Zuschauer als die erste Folge. Das bedeutet, und jede Folge hatte kontinuierlich mehr Zuschauer als die letzte Folge. Was ja bei Serien eigentlich ja umgekehrt ist. Also viele schauen am Anfang rein und fallen dann ab, aber hier war es eher so, viele hat es am Anfang nicht interessiert und dann wurden sie halt nach und nach überzeugt und es wurden immer mehr Zuschauer. Finde auch, ihr habt recht, dass James Gunns Metier ist. Also man kann sich überlegen, also man kann Peacemaker durch hier den anderen Chris, den Pratt Star-Lord austauschen und im Grunde die gleiche Geschichte erzählen. Also es ist halt so ein Underdog, er führt irgendwie eine Truppe an, er ist selbst ein riesen Arschloch, nicht super sympathisch, aber dann doch irgendwie liebenswert. Also das sind einfach Figuren, die James Gunn gut erzählen kann.
Ich glaube, der Unterschied ist, unser Chris hier, also Peacemaker, der will gar kein Anführer sein. So, da war
Das
Star-Lord
stimmt,
schon
genau.
anders.
Der ist, er ist, ja, er hat sehr mit sich selber zu tun, ne? Ich finde auch, John Cena ist ein Glücksgriff. Also ich habe mir gestern nochmal den Wikipedia-Artikel von John Cena durchgelesen, der, glaube ich, jeden Kampf nacherzählt, den John Cena in seinem Leben gekämpft hat. Ist wirklich sehr lang, ist überraschend lang. Ich finde es auch spannend, dass er ja jetzt eine gleiche Wandlung durchgemacht hat, wie er schon auch in seiner Wrestling-Karriere gemacht hat. Das ist ein Begriff, den habe ich von Renke gelernt, der Heel-Turn.
Grüße, Renke.
Also, ich hoffe, ich wende ihn richtig an. Also, John Cena wurde eigentlich am Anfang seiner Wrestling-Karriere als Bösewicht eingeführt. Und nach wenigen Jahren, also er hatte jetzt eine Wrestling-Karriere, die geht von 1999 bis im Grunde jetzt, er ist gerade jetzt auf seiner Retirement-Tour. Und schon nach wenigen Jahren machte er den sogenannten Heel-Turn und wurde zum Face der WWE, also zu einem.
Andersrum, andersrum.
Was? Nee.
Ich glaube, es ist andersrum. Der Heel-Turn ist, wenn du von Face zum Heel wirst. Und
Ach
der
so, dann macht
Face-Turn
er.
ist, wenn du
Ach,
vom
dann
Heel zum
Face-Turn.
Face
Ja,
wirst.
also ich, also.
Also Face-Turn.
Genau, er macht einen Face-Turn. Ja, gut, dass du es sagst, Erik. Genau, und ist, soweit ich mich das richtig erinnern kann, von 2003 bis 2025 der am längsten aktive Face der WWE gewesen, der WWE. Jetzt hat man ja im Grunde das Gleiche. Er wurde so als Antiheld, als fast Bösewicht eingeführt. Er bringt ja mehr oder weniger den Protagonisten von Suicide Squad um. Also auch nicht so ein richtiger Protagonist, aber gab ja auch nicht so wirklich Protagonisten dort. Macht sich jetzt aber zu einem Publikumsliebling, der überraschend gut auch ja, so emotionale und dramatische Szenen spielen kann. Also das war ja auch einer der Gründe, warum James Gunn jetzt weiter mit ihm arbeiten wollte und was auch John Cena in Interviews selber sagt, dass er halt am Anfang nur Filme gemacht hat, weil die WWE gesagt hat, mach mal Filme, dann wirst du als Wrestler bekannter. Und er das am Anfang richtig scheiße fand und jetzt halt merkt, dass er das ziemlich gut kann und auch da viel Spaß dabei hat und wahrscheinlich auch deswegen jetzt seine Wrestling-Karriere beendet, um sich halt auf sein Schauspiel zu konzentrieren. Übrigens, spannender Side-Fun-Fact an der Stelle. John Cena hält auch den Rekord bei der Make-A-Wish Foundation mit den mit Abstand meisten erfüllten Wünschen. Ich glaube so um die 600.
Also er hat diese Wünsche für andere erfüllt.
Genau.
Ja.
Und der zweite Platz hat 200 weniger. Also mit Abstand die meisten Wünsche. Ja, ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Also James Gunn Vision und wie sie von John Cena umgesetzt wird.
Wir haben ja im Urlaub auch öfter darüber gesprochen, ob John Cena nicht vielleicht sogar von den schauspielenden Wrestlern der Beste ist aktuell. Also wir haben ja noch hier The Rock und wir haben noch, wie heißt der von
Dave Bautista.
Ja, genau, Dave Bautista. Und ich muss sagen, aktuell würde ich fast sagen, mir gefällt das, was John Cena macht, am besten, weil es am erfrischendsten ist. Also weil es so anders ist irgendwie, weil er dieses super selbstironische gleichzeitig mit diesen emotionalen Momenten so gut spielen kann. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, ob das in anderen Rollen mit ihm auch funktionieren wird oder ob das jetzt so eine Peacemaker-Sache ist. Ich finde ihn super, ich finde ihn richtig super in der Serie. Er ist der perfekte Cast in meinen Augen.
Ja, also
Ich glaube, bei ihm kommt auch, zumindest empfinde ich so, nicht so ganz so krass raus, dass er jetzt unbedingt noch einen Serien- oder Filmpreis gewinnen will. Also wenn ich das zum Beispiel mit Dave Bautista vergleiche, der wirkt doch schon sehr verbissen jetzt irgendwie drauf, auch mal ins Oscar-Race einzusteigen und so.
Naja, und The Rock hat ja jetzt literally gerade den Film, mit dem man ihm den Oscar bescheren will, auf dem Tableau mit diesem Wrestler-Film.
Also ich kann nicht mehr auch vorstellen, dass das John Cena irgendwann auch anstrebt, noch einen Oscar oder einen Golden Globe oder einen Emmy zu bekommen. Emmy wahrscheinlich sogar am ehesten. Aber er wirkt halt auch sehr selbstbewusst in dem, was er tut. Also er sagt zum Beispiel auch, er möchte keine Kinder bekommen, weil er so viel arbeitet, dass er kein guter Vater sein könnte. Also sehr selbstbewusst in dem, was er kann und was er ist und was er machen will. Und ich glaube, The Rock, der will einfach ein Superstar sein. Der will einfach berühmt sein, der will, dass alle ihn geil finden. Der hat ja auch jetzt sehr viel Gefälliges gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, also diese Peacemaker-Rolle, die war bestimmt nicht gefällig, als er die angenommen hat. Da hat er sich ja drin bewiesen. Und es ist halt die Frage, was er jetzt danach machen wird.
Ja, das wird super spannend.
Oder währenddessen. Ne?
Und natürlich sind auch diese Wrestler ja, die müssen ja in gewisser Weise schauspielern können, aber ich glaube, das, was sie im Wrestling ja machen, ist eher so dieses nochmal mehr große Gesten als im Theater schon. Also im Theater muss man ja auch große Gesten machen, und damit das auch in der hintersten Reihe noch erkannt wird. Und ich glaube, Wrestling ist eher von der Performance nochmal eine Stufe drüber. Und das so runter reduzieren zu können und wirklich das zu machen, was in so einer Serie eben gebraucht wird, ist, glaube ich, auch, ja, macht er gut. Also, wenn die Kamera wirklich nah ist, und ich habe auch so das Gefühl, dass er sich nochmal deutlich, dass er so der Most Improved Player ist, sozusagen, diese Staffel. Mhm. Und ja, diese Serie wirklich emotional auch tragen kann und auch in den emotionalen Szenen gut spielt.
Ja, und er ist auch eindeutig der Hauptcharakter, die Serie heißt ja auch nach ihm, obwohl es ja auch mit den, wie heißen die, 11th Street Kids um ihn rum auch eine Crew gibt sozusagen. Also da hätte man auch wieder wie Suicide Squad oder so eine Serie über Antihelden draus machen können. Und ja, auch die anderen sind alles Anti-HeldInnen, die da in dieser Gruppe sind, ja, also mit Hardcore, die literally ausspricht in dieser Staffel, dass sie einfach nicht an ihre Gefühle kommt, außer wenn sie rausgeht und sich prügelt, dass es ihr einziger Weg ist, um ihre eigenen Gefühle zu spüren, sozusagen, oder mit Vigilante, der ja so ein bisschen mein Lieblingscharakter ist, der halt irgendwie schweinereich ist, den ganzen Keller voller Kokain liegen hat, der ein Kleinkriminalität und Großkriminalität nach der anderen in seinem Leben schon gemacht hat und aber gleichzeitig, also so der größte Depp, aber auch so niedlich ist, ne? Also wie er ja wirklich, wie ihm so wichtig ist, dass er seinen Freund Chris gefunden hat in diesem Ganzen und dass er dieser Freundschaft, sind wir ehrlich, sehr viel mehr Bedeutung beimisst, als Chris es tut. Also das sind ja alles Anti-HeldInnen und deshalb, also auch hier Leota, ja, die ja in der letzten Staffel einen Verrat begangen hat und die sich jetzt erstmal wieder beweisen muss, hier bei den anderen und so, und die ja auch, also die treffen ja auch alle dauernd falsche Entscheidungen und so, also auch das finde ich spannend. Aber Peacemaker ist trotzdem voll und ganz der Hauptcharakter der Serie und das finde ich gut. Das finde ich eine sehr gute Entscheidung, weil man dadurch gerade sowas wie diese Änderung von Staffel 1 zu Staffel 2 so gut erzählen kann. Also dass es in Staffel 1 wirklich so krass um dieses, da ist dieser literally Friedensmacher, Peacemaker, der das aber macht, indem er einen nach dem anderen brutal umbringt und der aber irgendwie dieses, so ein weiches Herz hat gleichzeitig. Und jetzt kommt halt Staffel 2, wo wir noch viel tiefer in die persönlichen Gefühle, die ja auch angeschnitten wurden in Staffel 1, reinkommen. Ne? Also dieses, dass er sich in Emilia verliebt und das aber nicht so gut funktioniert irgendwie zwischen den beiden. Dass wir erfahren, dass er quasi in einer Prügelaktion, die sein Vater damals angeleiert hat, seinen eigenen Bruder als Kind umgebracht hat und was das mit ihm und seinem Verhältnis zur Familie gemacht hat und wie sehr er sich in dieser Staffel wünscht, Familie zu haben. Und das könnte man vielleicht am Ende nochmal diskutieren, gegebenenfalls die auch in den anderen findet, die ihn dann wieder befreien aus der anderen.
Familie ist the friends we killed along the way.
Aber das hätten andere kitschiger inszeniert. So. Yeah. Weißt du, was ich meine? Also deshalb wir können darüber diskutieren, ob wirklich die 11th Street Kids am Ende sowas wie seine Ersatzfamilie sind, weil er keine biologische Familie sozusagen findet. Ich finde das sehr, sehr gut, dass das mit ihm als Hauptfigur erzählt wird. Und ich muss da einmal sagen, dass ich finde, dass Episode 7, die ja die Episode vor dem Finale ist, also die Staffel hat 8 Episoden, Episode 7 diesbezüglich, also John Cena, Chef's Kiss Acting ist einfach, wo er da, also diese Handlung, die ihm plötzlich passiert, weil er, da kommen wir später zu, sich auch ein bisschen blöd angestellt hat die ganze Zeit, ihn die ganze Zeit vor Entscheidungen stellt, die er nicht treffen will und die dann andere für ihn treffen und dabei auch ziemliche Fehler machen und so weiter. Und was in seinem Gesicht in Episode 7 so abgeht, also wirklich, Chef's Kiss für mich, das war eine großartige Folge.
Ich finde es auch immer sehr lustig, weil John Cena ist einfach auch ein sehr, sehr großer Mann, wo es immer wirkt, als hätte er Spielzeug in der Hand. Also wenn er so ein Handy in die Hand nimmt, denkt man sich, okay, das ist jetzt hier so ein Flipphone, ne, von 1898, nee, das ist einfach ein iPhone 10 Pro Max oder so. Und das ist halt immer so, und dann sitzt er da und dann, es gibt doch mehrere Szenen, wo sie in diesem Burgerladen sitzen und er quetscht sich in diese Booth rein und sitzt da wie so ein Schrank am Kindertisch. Und dann geht's halt darum, ja, und dann ist er so emotional und dann weint er und dann liegt da auf dem Bett und es ist halt so, man sieht, glaube ich, schon Cena öfters sich in den Schlaf weinen als kämpfen, also gefühlt. Und das finde ich so schön und es ist auch so ein bisschen Rollen vertauscht, weil die Frauen sind alle super knallhart und nicht in Connection mit ihren Emotionen, also Hardcore und Lyota am meisten. Also Lyota hat auch noch das Problem, dass sie, und dann muss er erst in den schlimmsten Paartherapeuten aller Zeiten für bekommen, dass sie realisiert, naja, sie will die ganze Zeit ihre Träume verwirklichen, kann aber nicht akzeptieren, dass ihre Frau auch Träume hat, die sie verwirklichen will. Und währenddessen halt Peacemaker schon sehr in Connection mit seinen Feelings ist und auch so ein bisschen Vigilante, lässt das auch so in einer Szene raus, wo man merkt, das hat ihn jetzt richtig hart getroffen. Er ist halt einfach ein Arschloch, ne? Er ist halt einfach ein Wichser, der aber auch in seiner Wichsigkeit nicht aufgelöst wird. Also der hat auch, das ist einfach Comic Relief, der geht auch aus dieser ganzen traumatischen Erfahrung der 7. Folge raus und sagt, war doch geil, war alles geil. Geil gemacht, ich bin der Geilste. Das ist so geil.
Wir reden ja gleich noch darüber, dass wir ein Paralleluniversum kennenlernen in dieser Staffel. Ich finde ja spannend, dass Vigilante der Einzige ist, der im Paralleluniversum exakt gleich ist, wie in unserem Universum. Außer sozusagen.
Er ist der Einzige, der auch im Paralleluniversum auf der richtigen Seite in Anführungsstrichen steht.
Das stimmt. Er hat diese
Sons of Liberty.
Sons of Liberty, genau. Aber ansonsten, ja, also da spielt ja die Folge sehr mit, dass die da die ganze Zeit das Gleiche machen sozusagen.
Und außer sein Stand zu Peacemaker sozusagen.
Richtig, ja. Weil Peacemaker.
Das meine ich damit. Der Einzige, der auf der richtigen Anführungsstrichen Seite ist.
Genau. Aber das fand ich spannend.
Aber ja, das. das mit den Paralleluniversen vielleicht mal kurz als Vorgedanke von mir, weil ich hatte erst so ein bisschen, was ich so gehört hatte davor, worum es denn in der Staffel gehen sollte, so ein bisschen Bedenken, weil da hatte ich es eher so aufgeschnappt, dass es so ein Peacemaker hoppt so zwischen verschiedenen Paralleluniversen hin und her geht und dass es so vielleicht so dann Paralleluniversum of the Week, Paralleluniversum of the Episode folgen werden, aber das macht James Gunn hier zum Glück nicht, sondern er fokussiert sich auf eins, sucht auch sehr, sehr passend eins raus, woran er Dinge verhandeln kann, die mit Peacemaker zusammenhängen, mit seinem Vater, also mit seinem Daddy-Issues, die ja ganz klar in der ersten Staffel irgendwie aufgemacht wurden, mit bis dahin, dass er ihn umbringt und dann seinen Schuldgefühlen danach und dann entdeckt er eben ein Paralleluniversum, wo zum einen, wo sowohl sein Vater als auch sein Bruder eben noch am Leben sind und sieht das immer so ein bisschen als idealisierte Ausflucht und als ja, Best Universe sozusagen und hat aber halt durch, wahrscheinlich auch durch seine Erziehung mit diesem faschistischen Vater eben hat so riesige Blindspots, wo er einfach nicht erkennt, was da eigentlich Phase ist in diesem anderen Paralleluniversum.
Naja, um ehrlich zu sein, also wir reden jetzt über...
Ja, wir wir sind hier ein Full-Spoiler-Podcast.
Ich finde das ja ganz charmant gemacht, weil ich glaube, den wenigsten ist aufgefallen, was das Fragwürdige an diesem Universum ist, bis es ausgesprochen wurde. Ich glaube, es gibt eine große Anzahl von Leuten, die dann in dem Moment gesagt haben, stimmt tatsächlich, ich habe keine einzige schwarze Person gesehen und denen das wahrscheinlich vorher gar nicht aufgefallen ist, außer man hat jetzt auf Reddit rumgelesen oder schaut ein bisschen intensiver hin. Und das fand ich sehr schlau, weil das war jetzt nicht so, ja, man hätte noch in der Szene hätte man das Hakenkreuz sehen können oder in der und der Szene das Hitler-Wandbild, sondern das waren ja so nackte Kanone-mäßig Sachen, die sich hinterher eingebaut waren, die offensichtlich vorher nicht da waren. Aber das mit den Menschen, das hätte man natürlich vorher merken können und das ist aber eine Sache, die auch, sag ich mal, im realen Leben ja nicht allen immer auffällt.
Den Weißen vor allem.
Genau.
Die vor allem Weißen oft nicht auffällt.
Und auch, dass die Frauen alle so eher so Treadwife-mäßig unterwegs sind.
Sie trägt eine Hose. Hätte
auch auffallen können.
Ja, genau. Also weil Hardcore, also unsere Frau, die in unserem Universum nicht an ihre eigenen Gefühle rankommt und ungefähr die härteste Kämpferin ist, die man sich so vorstellen kann, die selbst die ganzen großen Männer auf den Boden legt bei Prügeleien. Die ist plötzlich mit Bleistiftröckchen und Jäckchen und so und ist auch, also die ist total nah an ihren Gefühlen, ja, die sagt ja zu Chris, ja, Chris, also wir vielleicht, also werd dir klar über deine Gefühle und dann können wir darüber sprechen, ob wir vielleicht nochmal einen Neuanfang machen wollen, dann müssen wir aber ganz viel darüber reden, was passiert ist
und plötzlich und so war er sehr klar über seine Gefühle.
Ja, und interessant ja auch, dass sie deshalb auch ein bisschen Attraktivität für ihn verliert. Fand ich auch wieder spannend für unseren broken Character Chris. Aber ja, ne, das ist eine ganz andere Figur in diesem Paralleluniversum, die nicht so viel mit der Harcourt in unserem Universum, sage ich jetzt mal, zu tun hat. Also man merkt schon, also vor allem jetzt im Nachklapp, wenn man es weiß, dass es die Zeichen gegeben hätte.
Ja.
Auch ehrlich gesagt, die Art, wie Sicherheitskontrollen bei Argus gemacht werden, finde ich, also, und Argus in unserem Universum ist ja auch problematisch, aber ist in dem Fall, ja genau, kommen wir noch zu, aber ist in dem, ich nenne es jetzt mal faschistischen Paralleluniversum.
Im Hitlerverse.
Im Hitlerverse halt noch, also auch da hätte man es schon merken können, wie schnell da Leute verhaftet werden können, weil sie nach irgendwas riechen oder was weiß ich.
War das so?
Ja. Und das ist also schon, genau, es ist irgendwie obvious zu sagen, okay, wir schicken ihn jetzt in ein Nazi-Universum und dann kann er mal sehen, was er an seinem Universum hatte sozusagen, weil das muss ja obviously besser sein als ein Nazi-Universum und ihm da, also, ne, Fragezeichen, und ihm da dann aber eine Konstellation reinzusetzen, die eigentlich alles befriedigt, was sein Herz begehrt. Ja, also sein Vater ist da und scheint ein guter Mensch zu sein. Sein Bruder ist da, den er im anderen Universum umgebracht hat und liebt ihn. Seine Freundin Emilia, die im echten Universum nicht an ihre Gefühle kommt und deshalb sich ihm versperrt, öffnet sich ihm hier und will wieder eine Beziehung mit ihm eingehen. Also eigentlich kriegt er dort alles, was das Herz begehrt. Und das sorgt halt dafür, dass er keinen Blick hat für das, was sonst um ihn rum passiert.
Ja, es ist quasi die weiße heterosexuelle Wunscherfüllung, die sich jeder 18-Jährige auf X mit einem Chatbot herbeifantasiert. Und wir leben auch erstmal in dieser Welt, ein bisschen bevor sie es aufgelösen. Und ich finde halt das Geniale daran, dass es ja am Schluss nicht ist nach dem Motto, ja, wir müssen das Hitler-Universum retten, wir müssen es reformieren, sondern der Schluss ist ja, ja, es ist zwar das Hitler-Universum, aber die schlimmsten Sachen sind passiert, weil die aus dem anderen Universum rübergegangen sind. Also das, also von dem, was wir gesehen haben, ne? Wir bekommen ja von Vigilante erzählt, ja, das ist ja hier alles nur so friedlich, weil drumherum quasi alles mit KZ voll ist, wo Leute quasi ihr ganzes Leben lang im KZ arbeiten müssen. Wo man sich aber jetzt überlegt, also habe ich mir schon beim Schauen gedacht, naja, so viel anders ist das ja jetzt hier nicht. Also auch in der Serie, aber auch bei uns nicht, ne? Wir leben ja auch nur in relativem Luxus, weil Leute in quasi Arbeitslagern oder in, also wenn man sich Bangladesch anschaut oder solche Sachen, sich zu Tode schuften, damit wir günstig T-Shirts kaufen können. Also so weit weg vom Hitler-Universum sind wir ja nicht und nähern uns quasi täglich daran an. Und das sagt auch die, also das ist, also habe ich gedacht, das ist so auch, was er jetzt von Superman so rübergenommen hat und was auch neu bei James Gunn ist, der hat schon einen sehr systemkritischen Einschlag bekommen die letzten Jahre. Also man merkt schon deutlich, okay, was er sagen will ist, ich zeige euch jetzt das Hitler-Universum, das ist überraschenderweise viel besser als unser Universum. Und dann kommt ja am Schluss der Satz von Orgi, also dem Hitler-Universums-Orgi, wo dann jemand sagt, ja, das ist ein Nazi. Und er so, ich bin kein Nazi. Da habe ich erst gedacht, sie machen jetzt so einen Gag mit Nazis, wollen nicht Nazis genannt werden. So, also ich weiß, dass nicht alles in Ordnung ist. Ich versuche hier nur quasi hier die Monster zu bekämpfen. Und das ist ja auch objektiv sinnvoll, was er tut.
Die eine Sache, die ich tun kann, sagt er.
Genau. So ungefähr. Und erzähl du mir mal, dass du in deinem Universum gegen Ungerechtigkeit kämpfst. Und dann ist der Moment so, ja, stimmt. Und dann ist er quasi, werden ja alle umgebracht, weil sie quasi das verursacht haben. Peacemaker quasi bricht zusammen. Und dann kommt nämlich die letzte Folge. Und wir hatten uns ja, oder ich glaube, wir alle hatten uns gefragt, was diese letzte Folge eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das ist dann die Spiegelung. Die Charaktere haben erkannt, wir sind fast genauso schlimm wie das Hitler-Universum, vielleicht sind wir sogar ein bisschen schlimmer, je nachdem. Und sie aber gehen ja dann quasi in ihr normales Universum zurück und auf einmal erkennen sie, okay, was machen wir eigentlich? Wir werden hier hingeschickt, damit hier so ein paar reiche Milliardäre sich zukoksen können.
Einer nach dem anderen stirbt.
Genau, einer nach dem, also die Arbeiter, wir hatten die Arbeiter, die sterben einer nach dem anderen. Wir hatten so Mittelmanagement, die müssen das beaufsichtigen, finden das aber auch nicht so geil. Und dann gibt es halt die Oberschicht, die in diesem Kontrollzentrum, was sie aus Superman quasi noch gerettet haben, wollte ich sagen, sehr ökonomisch von James Gunn, haben sie das Set recycelt, quasi sich zukoksen und auf einmal jetzt Rick Flag mit Lex Luthor hier so eine Art Business-Deal eingegangen ist. Und wo man auch dann am Schluss erfährt, naja, sie suchen gar nicht einen neuen Planeten, dass man da jetzt irgendwie die Bodenschätze ausbeuten kann oder dass wir da irgendwie den Klimawandel mit lösen können. Nein, sie wollen ein Gefängnis hinbauen. Und das ist ja so the pinnacle of amerikanischer Kapitalismus. So, ja, wir finden einen unberührten Planeten. Das Erste, was wir damit machen, Gefängnis. Und dann auch sitzen sie im Besprechungsraum und einer sagt, ja, das ist nur für die Metahumans. Oder, also ja, vorerst. Und es klang so ein bisschen nach dem vorerst freiwillige Wehrpflicht. Und das fand ich sehr schön, das Ganze umgekehrt. Dass sie sagen, ich zeige euch das Hitler-Universum. Und dadurch erkennt ihr aber, dass das eigentliche Universum genauso schlimm ist. Nur anders schlimm. Und da fand ich diese ganze parallele Universum und Doppelgängergeschichte, am Anfang fand ich das auch nicht so geil, weil zu oft gemacht, da fand ich das tatsächlich gut eingesetzt.
Ich hatte euch ja nachdem ich Folge 6 gesehen hatte, direkt geschrieben, oh, ach so, so ist das. Er macht ja so ein Man in the High Castle Paralleluniversum auf und ja, danach fällt es einem auf, dass es einem auch hätte früher auffallen müssen und es eben wieder die Dot in Bubble Geschichte, also Dot in Bubble, die Episode aus Doctor Who vorletzte Staffel, wo sich eben auch am Ende erst rausstellt, dass das alle White Supremacists sind, die da unterwegs waren in der Folge. Und hier ist es eben ähnlich und es zieht sich aber über eine ganze Staffel, aber ja, trotzdem ist es nicht so wirklich konkret vielen aufgefallen. Also auch in vielen Reviews hatte ich zwar immer so dieses gehört, naja, das wird sich doch bestimmt noch rausstellen, dass das ein faschistisches Universum ist oder sowas, aber mehr so spekulativ und nicht so wirklich, und das sind ja die Hinweise, die das eigentlich schon zeigen, dass es so ist, sondern eher so, ja, der Schuh wird schon noch runterfallen, dass es so ist.
Das ist so ein bisschen The Man in the High Castle, aber wir haben Man in the High Castle zu Hause.
Ach ja. Ja, nee, also ich finde tatsächlich, also ich habe, die letzte Folge war jetzt auch so von, was ich emotional mir von einem Staffelfinale erwarte oder so, ne? Das hat sie nicht erfüllt. Deshalb war ich vielleicht auch nach der letzten Folge so ein bisschen so, aha, was sollte das jetzt? Aber ich finde, das macht total Sinn im Nachklapp. Also was du gesagt hast, Christopher, ne? Dass wir quasi den Faschismus in unserer Welt, beziehungsweise die Anti-Heldinnen hier, denen wir folgen, den Faschismus in ihrer Welt verstehen durch dieses, was sie erlebt haben in der anderen Welt. Und ich finde gerade, dass zum Beispiel Sacha Bordeaux dann am Ende mit die Seiten wechselt. Also der Cyborg? Genau, die Cyborg-Frau, die fast zwischendurch mal Chris erschossen hätte. Und die ja eine Affäre mit Rick Flag hatte und eigentlich so quasi mit ihm und also voll auf Argus-Linie. Es war ja auch, sie hatte ja auch irgendeinen High Rank in Argus und so. Dass die sozusagen die ist, die sagt, Leute, was wir da gerade sehen, ist das, was du gesagt hast, Christopher, ja? Unsere Freunde sterben nach und nach, weil wir hier für die Reichen irgendeine Scheiße machen, die sich dann auch noch rausstellt als gar nicht das, was wir eigentlich gesucht haben. Also wir sind nicht hier, um das Klima zu retten, sondern wir sind hier, um ein Gefängnis zu bauen, ja? Und dass sie dann diesen Turn macht als ein Charakter, von dem man bisher dachte, ah ja, brauchen wir die in dieser Staffel eigentlich? Ist sie irgendwie wichtig? Hätte man das nicht auch nur mit Rick Flag besetzen können, diese Rolle innerhalb von Argus und so? Aber nee, weil diesen Teil hätte man halt nicht mit Rick Flag besetzen können, weil Rick Flag brauchen wir sozusagen für den faschistischen Teil. Also Rick Flag ist ja der, der am Ende dieses Gefängnis vorschlägt, der sich von Lex Luthor, ich weiß nicht, ob er es sich von ihm hat einreden lassen oder ob er einfach schon sein Wissen genutzt hat.
Das war ja der Lex Luthor-Plan. Es wird ja in der Serie auch gesagt, Moment mal, hast du nicht vor einem Monat genau gegen Lex Luthor gewettert und jetzt setzt du genau seinen Plan um? Ja, aber diesmal machen wir es richtig.
Ja, und also so, und er hat ja, wie soll ich sagen, also es wird sozusagen ein Grund angeführt, warum Rick Flag so wird, wie er wird, nämlich weil Peacemaker seinen Sohn umgebracht hat. Aber dieser Grund, also das hat stattgefunden so, aber die Serie macht halt von Anfang bis Ende deutlich, dass das keine Rechtfertigung für die Entwicklung von Rick Flag ist, bis zum Ende dieser Staffel sozusagen. Und das finde ich gut, dass wir dafür dann sozusagen Sasha als Charakter gekriegt haben, die den anderen Weg geht, die versteht, was gerade passiert, und dass die dann ja am Ende, also Sasha und wie heißt hier, der Judo Master, sind ja sozusagen die beiden, die sich am Ende mit auf die Seite der 11th Street Kids schlagen und diese Checkmate-Organisation gemeinsam gründen, die dafür sorgen soll, dass alles besser wird in der Welt. Mal gucken, was das für die Zukunft noch bereithalten wird. Da hat James Gunn schon angedeutet, dass, wie er sagte, Checkmate is a thing now, also die gibt's in den Comics und die werden jetzt wohl weiterhin eine größere Rolle spielen. Finde ich, also hat die Serie wirklich sehr gut hergeleitet, und es ist halt nicht so ein, ach, und am Ende von der Serie gründen wir jetzt noch eine Organisation, die fürs weite Universum eine Rolle spielt, damit wir hier Fäden auswerfen können und so, sondern es ist etwas, was logisch ans Ende dieser Serie passt.
Es ist auch nicht Also man hätte auch das so drehen können, dass man sagen könnte, und jetzt könnten wir eine Organisation, die Frieden im Universum schafft. So, wir gehen jetzt von Multiverse zu Multiverse und erst kommt das Hitler-Universum und dann Stalin-Universum und was weiß ich. Sondern, und am Ende schaffen wir eine Organisation, die zu Hause Frieden schafft. Ne? Die sagt, die anderen Multiversen schön und gut, aber wir haben bei uns zu Hause auch Probleme. Und bevor wir, also müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen. Und das ist ja quasi das Anti-Marvel, ne? Wir haben quasi keine TVA, sondern eine einfach eine Authority, einfach nur A. Und ich glaube, James Gunn will ganz bewusst ein Anti-Marvel machen. Der hat ja auch immer gesagt, das größte Problem von Marvel ist, man dreht, ohne Drehbücher fertig zu haben, wird jetzt wieder gemacht, also bei Marvel. Und man merkt hier, das ist fast schon Autorenkino.
Ja, er hat ja, glaube ich, gesagt, die Geschichte quasi von Superman, Peacemaker und dem nächsten Superman-Teil, dem Man of Tomorrow, das ist quasi, was er gepitcht hat, um Chef von DC zu werden. Ja. Also die Geschichte hatte er komplett im Kopf. So. Ja.
Mal ganz kurz, weil du den einen Punkt schon ausgehakt hast, aber ich würde gerne noch mal mit euch diskutieren wollen über das Holzhammerige. Bei mir war das mit dem, ja, Hitler-Mural hier und Mein Kampf da, mir war das zu holzhammerig. Also es gibt ja den Point, den Dani auch öfter im Spätfilm diskutiert, Grüße gehen raus und wieder rein, und zwar, das ist dieser Punkt, wenn man so Filme so diskutiert, muss die Message in dem Film so deutlich dargelegt werden, dass sie auch der Letzte sozusagen kapiert, oder ist das dann sozusagen zu holzhammerig? Dann, ihr bringt ja das Beispiel meistens dann mit dem Festclub und so, ob der nun toxische Männlichkeit diskutiert oder ob er es bloß darstellt. Und hier ist es, glaube ich, eben ähnlich. Und also mir war es, wie gesagt, zu holzhammermäßig, dann wirklich, dass es Brick to the Face sozusagen ist, dass es der letzte Zuschauer noch kapiert, als es irgendwie, dass, lieber Zuschauer, hier, wir nehmen dich jetzt, schütteln dich, das ist übrigens wirklich ein faschistisches Universum, was du bis jetzt noch nicht kapiert hast. Und
aber,
ja, keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass diese Sachen gemacht werden, damit der Zuschauer kapiert, dass es ein faschistisches Universum ist. Also das ist, glaube ich, für mich der große Unterschied zu der Frage, muss ein Film immer alles bis ins letzte Detail ausdiskutieren, damit die Zuschauenden es verstehen? Sondern das ist hier ein relativ klares Stilmittel, würde ich sagen, weil in dieser Serie ist alles Holzhammer. In dieser Serie ist nichts subversiv und erst ganz, ganz leicht in den kleinsten Handlungen von, keine Ahnung, Leota oder Vigilante oder so sichtbar, sondern die sind alle sehr offen das, was sie sind und sagen immer, was sie denken und so. Weißt du, also es ist alles Holzhammer in dieser Serie, und es hätte sich total falsch angefühlt, wenn es an dieser Stelle nicht Holzhammer gewesen wäre. Das ist dann halt eher das komödiantische Moment, Christoph hat es vorhin schon mit Nackte Kanone verglichen, also dieses, ach ja, und dann hätte es noch das und das und das und das gegeben, an dem du es schon viel früher hättest merken können, Peacemaker. Also ich glaube, da geht es nicht mehr groß darum, Peacemaker dadurch zu charakterisieren, dass ihm das alles nicht aufgefallen ist, oder uns Zuschauern vor Augen zu halten, dass wir das hätten früher merken können, sondern das ist dann einfach nur noch Humor bis ins Letzte getrieben.
Ja, also man darf nicht vergessen, Peacemaker ist immer noch ein Comedy, wie zum Beispiel The Bear, King of the Kitchen. Nein, also Peacemaker ist ja immer noch eine Comedy, und wir haben ja auch sogar gar nicht über den Eagle Hunter gesprochen und die ganze Eagle Side-Story, die überhaupt nichts mit der Hauptgeschichte zu tun hatte.
Aber man konnte Michael Rooker einbauen.
Ja, aber es war ja wirklich nur Comic Relief. Und das war ja auch wirklich mit dem Holzhammer, The Primal Eagle, und dann so, ja, klar. Und dann war es tatsächlich The Primal Eagle. Und das war ja nur Gag. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, das ist eine Serie, da wird auch mal der ein oder andere Jokos gemacht. Und
man könnte jetzt, wenn man will, kann man interpretieren, da hast du halt diesen weißen Dude, der lauter indigene Sachen adaptiert für sich und sich wie so einen großen.
Es wurde mir auch einmal direkt gesagt, also du hast einfach komischen Adlerfetisch und versuchst das jetzt zu rechtfertigen. Und das ist auch ziemlich condescending gegenüber indigenen Leuten.
Richtig.
Also nein, das ist the Primal Eagle.
Ja, ja. Und also man könnte jetzt natürlich sagen, dass das ein weiteres Zeichen für die Probleme im richtigen Universum im Vergleich.
Naja,
aber
im
Endeffekt bin ich eher auf deiner Seite. Das war halt eine Gag-Side-Story, um auch Eagly noch mal ein bisschen mehr Screen-Time zu geben.
Screech-Time. Ich würde sagen, auch diese Auflösung, da sollte man sich jetzt nicht so sehr dran hängen. Ich weiß gar nicht, wie sehr die eigentliche Message, die ich vorher ausgeführt habe, wie viele die tatsächlich verstanden haben. Dass die letzte Folge es darum ging, zu zeigen, was das eigentliche Problem ist. Ich glaube, da werden noch ein paar Leute ein paar YouTube-Videos für schauen müssen, um das zu verstehen. Und ich glaube, man.
Ich habe auf jeden Fall sehr viele schlechte Reviews oder also schlechte Bepunktungen für die letzte Episode gesehen.
Und ich glaube, es ist gar nicht so holzhammerig, wie wir das jetzt, also wie man das meinen mag, weil man sich dann zu sehr vielleicht von dieser Auflösung ablenken lässt, die wie gesagt wirklich nur ein nackte Kanone-Gag war.
Und für mein Gefühl wird Chris doch ein bisschen zu leicht vom Haken gelassen oder es wird zu wenig im Nachhinein noch verhandelt, woher diese Nicht-Erkenntnis denn kommt, dass er es so lange nicht erkannt hat. Ich meine, wie gesagt, Hitler Mural und Mein Kampf auf dem Schreibtisch.
Ja, wir haben es ja vorhin ausgeführt. Er lebt quasi in seiner Traumerfüllung. Er lebt in der Traumerfüllung im Grunde eines jeden, also dieser Charakter von Chris. Er ist ein weißer, sehr muskulöser, heterosexueller Mann, Jingoist, wie wir jetzt ausführlich besprochen haben. Und da gibt es ja nicht wenige davon in den USA. Und wenn die in so eine Welt stolpern, du merkst ja, wie viele die hier übersehen. Ne? So, ja, nee, das sind ja gar keine Nazis, sondern das sind ja nur Konservative. Also vielleicht ist das auch so dieses Ding von oft übersehen Leute auch sehr viel bewusst, einfach weil sie es wollen, einfach weil für sie die Welt so eingerichtet ist, dass es perfekt ist. Und dann kann man auch sehr viel wegignorieren. Und auf der anderen Seite bitte nicht zu sehr an der Auflösung dranhängen. Das ist nicht wie soll ich sagen, diegetisch. Das ist kein diegetischer Mein Kampf. Das Buch lag nicht kanonisch die ganze Zeit da, sondern es war wirklich nur für diese eine Szene ein Gag eingebaut.
Ja, ja, aber was Erik ja meint, ist, dass eventuell das, was du jetzt ausgeführt hast, noch ein bisschen mehr hätte stattfinden als verhandeln können in der Serie.
Dann hätten wir ihm noch mehr Holzhammer vorgeworfen.
Ja, weiß ich nicht. Das ist ja noch was anderes. Also Holzhammer ob der Auflösung oder Kritik an der Figur Chris, vielleicht auch in Universe von zum Beispiel Emilia, daran, dass er nicht erkannt hat, was da los ist, sozusagen.
Ja, wir haben ja schon darüber geredet, dass es auch viel sozusagen Charakterstudie ist und Weiterentwicklung von Chris, aber für mich wäre das ein Punkt, wo er nochmal viel hätte lernen dran können.
Naja.
Vielleicht kommt es noch. Also ich meine,
und
dieses Lernen.
Lass uns mal weiter zum Finale. Also da bin ich voll bei dir, Christopher, zu sehen, was sie da erzählt haben. Für mich ist das eher so eine Form- und Funktionsgeschichte, dass ich da zum Teil. Also es gibt Segmente in diesem Finale, die mir nicht so ganz zugesagt haben. Weil ich finde, sie fügen sich nicht so in die Form ein und in die Geschichte und in den ganzen Feel, den die Staffel bisher davor hatte. Also dieses, wir schicken jetzt hier Suicide Squads da in diese verschiedenen Paralleluniversen rein, um die es in den ganzen Folgen davor noch kein einziges Mal ging. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Ich finde es gut, dass er sich auf das eine Paralleluniversum fokussiert. Und dann wird dann auf einmal im Finale so ein ganzer Blumenstrauß aufgemacht, dieses Candyland mit den mörderischen Labubus zum Beispiel und was da alles gezeigt wird, einfach so alles auf Hand. Und ich finde, das hätte zum Beispiel in den Suicide Squad Film, der Suicide Squad hätte das tonal reingepasst, aber in das, was er in der Staffel gemacht hätte, ich hätte mir gewünscht, dass er irgendwie auf einem anderen Weg zu dem Punkt gekommen wäre, den er dann macht. Weil der Punkt ist ja eigentlich ein anderer. Also der Punkt ist ja eigentlich das mit dem, ja, jetzt kommt hier Lex Luthor und will da sozusagen einen Gefängnisplaneten machen. Das ist ja sozusagen die Story, bei
Nee,
der
das ist
er
nicht der
eigentlich
Punkt.
landet.
Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das System, was kritisiert wird. Da geht es nicht primär um Lex Luthor. Es muss ja gezeigt werden, wie die Dynamik ist zwischen denen, die da reingehen und denen, die im Kontrollzentrum sitzen. Und das haben die quasi in dieser Montage gemacht. Übrigens, es wird nur ein einziges neues Universum gezeigt, nämlich das Candy-Universum.
Und das, was am Ende ausgewählt wird.
Okay, das und das, aber
Und
das.
das Riesen Schädelmonster laufen durch die
Ah ja, stimmt, ja. Okay, nee,
Gegenduniversum
streich das.
und noch
Hatte ich
mehr.
Unrecht, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, das eine schwarze Loch, das war natürlich das von Lex Luthor aus Superman, ne? Wo sie den Doppelgänger reinwerfen.
Ah, ja.
Na, aber trotzdem bin ich der Meinung, hat es diese Montage gebraucht, um die Dynamik zu erklären?
Aber das macht, also das, ihr widersprecht euch ja gerade eigentlich nicht, sondern ihr sagt, von der Funktion war es sinnvoll und Erik sagt halt, erzählerisch hat es für ihn nicht so ganz zum Rest der Staffel
Ich
gepasst.
fänd's, ich fänd's, ich fänd's ehrlich gesagt nicht so geil, wenn man sich jetzt im Rest der Staffel noch mit anderen Universen beschäftigt hätte.
Nee,
Ja,
das hat
das
Erik
meine
ja auch
ich auch
gesagt.
nicht. Ich
Ach
hätte
so.
bloß dieses eine Segment aus dem Finale irgendwie rausgestrichen und umgeschrieben. Also für mich ist das mehr oder weniger so, es fühlt sich für mich an wie ein Darling, das James Gunn halt gerne geschrieben hat irgendwie. Aber ich hätte halt
Wer
gesagt, hier,
hättest
kill
du denn
your
das
darlings,
gemacht?
das passt
Wer
hier gerade nicht rein.
hättest du denn ohne die Candy, also die Mörderlabubus, das Ganze erklärt? Also, dass sie dann
Man
sterben.
hätte auch irgendwie anders zeigen können, dass das System hier gerade Leute verheizt. Man
Noch
hätte
hätte
auch
man
einfach
Christopher.
zeigen können, wie Leute durch die Tür reingehen und wieder rauskommen und dann auf einmal einer verletzt rumhängt oder sie eine Leiche wieder raustragen.
An der Stelle sind wir natürlich auch an dem Moment, den auch James Gunn erfüllen muss, auch wenn es nicht Marvel ist. Es müssen auch Fäden für die nächsten Sachen
Es
im
müssen
DCU
auch
ausgeworfen
Mörderlabubus
werden.
vorkommen.
Nee, und also da geht es mir jetzt nicht um die Mörderlabubus, aber es gibt ja in dieser Folge quasi zwei große Haken, die ausgeworfen, oder vielleicht sogar drei große Haken, die ausgeworfen werden fürs weitere DCEU. Nee, ohne I. DCU. Die Gründung von Checkmate als Organisation, die erst passieren kann aufgrund der ganzen Desillusionierung, über die wir gesprochen haben. Die Etablierung, dass es jetzt mit Salvation diesen Planeten gibt, der ein Metahuman-Gefängnis werden soll. Was wohl im nächsten Superman-Teil eine große Rolle spielen soll. Und die Etablierung, dass Lex Luthor irgendwas damit zu tun hat. Und da wird es, glaube ich, nochmal spannend, weil es Gerüchte gibt, die von James Gunn wohl auch schon bestätigt wurden, dass im nächsten Superman-Teil Lex Luthor und Superman zusammenarbeiten müssen gegen eine noch größere Gefahr. Und diese Andeutung von Rick Flag, dass das Gefängnis vielleicht nicht nur für Metahumans, sondern im Endeffekt auch für andere Straftäter sein könnte, ist für mich ein ziemlich so ein Hinweis darauf, naja, vielleicht landen am Ende Superman und Lex Luthor beide in diesem Gefängnis und müssen irgendwie von da zusammen zurückkommen, um irgendwas anderes Großes auf der Erde zu verhindern, sozusagen. Und natürlich sind das jetzt alles Hirngespinste und man braucht Interviews dazu, um das irgendwie sich zusammenzusuchen. Aber das ist halt, das gehört bei Filmuniversen nun mal dazu, dass es auch immer noch irgendwelche Teile gibt, die vielleicht nicht exakt zu den Geschehnissen in dieser Serie und diesem Film passen, die sich aber gut daraus ableiten lassen, um einen dieser Haken für die Zukunft auszuwerfen.
Also das ist für mich mehr oder weniger der einzige große Kritikpunkt, den ich habe. Und ich habe noch einen kleineren Stolperer ganz am Anfang gehabt, wo ich auch so gedacht hatte, hier, passt das so rein? Also das ist diese Orgien-Szene in der ersten / zweiten Folge, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, James Gunn rennt jetzt hier so ein bisschen hier, na, wie heißt diese Homelander-Serie hinterher und
Du meinst The Boys.
ja, rennt jetzt hier ein bisschen The Boys hinterher und hatte ich so ein bisschen den Eindruck, musst du eigentlich gar nicht machen. Das hätte es nicht gebraucht unbedingt. So, und jetzt hier so eine auf die kackehauerische The Boys. Jetzt müssen wir aber mal hier eine Orgie zeigen, reinzubauen. Also weiß ich nicht.
Das ist natürlich eine der Szenen, die ich vorhin meinte mit, und dann bleibt dir der Mund offen stehen, weil sie tun doch noch wieder Dinge, wo du nicht dachtest, dass sie sie tun würden.
Ich hab noch nie eine gute Orgien-Szene missachtet.
Ich finde halt, das ist halt ein sehr bewusster stilistischer Griff in dieses R-Rated-Style der Serie. Ne? Also diese Serie ist ja extrem brutal und inszeniert Gewalt bis ins Letzte und man spürt quasi den Wumpf von jedem Schlag, der irgendwie ausgeführt wird und so. Und da jetzt eben diese Full Nudity, nicht nur Nudity, sondern auch Sexuality-Inszenierung mit einzubauen. Ich fand das eigentlich einen ganz netten Gag. So.
Wisst ihr, was der Unterschied zwischen The Boys und Peacemaker, was die Orgien angeht, ist? Bei The Boys wäre das verächtlicher gewesen. Da wäre noch irgendwie ein perverser Sexakt, keine Ahnung, mit einer Ziege gewesen oder irgendjemand, der in irgendjemand anderen reinklettert. The Boys versucht immer so ein bisschen, das Ganze schon so moralisch verwerflich darzustellen, auch die Orgien. Also es ist ja alles moralisch verwerflich, aber jede Orgie bei, und es gab schon mehrere Orgien tatsächlich bei The Boys, hat immer so was, das ist was Anrüchiges, das machen nur die Bösen. Hier ist das ja nicht, ist ja nicht die Orgie das Problem. Ist ja nicht das Problem, dass Peacemaker eine Orgie hat und allen geht es ja auch gut danach, sind halt alle nur verkatert, sondern es geht darum, dass er quasi die Orgie nutzt, um seine Gefühle zu unterdrücken. Das ist der
und dann vergisst, dass die Orgie überhaupt stattgefunden
ja,
hat.
Ja, aber es ist ja nicht so, dass da irgendwas Schlimmes passiert, sondern das sind ja nur Leute, die haben Sex. Und das ist ja jetzt in Ordnung. Also war ich eine sehr schöne Orgien-Szene. The Boys wären neidisch auf diese Orgien-Szene.
Ja. Ist wie gesagt nur eher ein kleiner Nitpick. Ja.
Du wolltest noch apropos Haken
auswerfen. Genau, apropos Haken. Ich weiß, was der Bösewicht wird, gegen den sich Superman und Lex Luthor vereinigen müssen. Sie treffen auf ein Fischuniversum und da ist dann der Bösewicht, du weißt es schon, Lax Luthor.
Oh Gott, Christopher. Oh Gott.
Den wollte ich noch machen.
Aber ich sag mal, es passt humorvoll in diese Serie. Ja.
Also die Theorie, die ich gehört habe, ist, dass dieser Gefängnis, dass das mit den Gefängnisplaneten zu tun hat und man hört ja dann noch so Geräusche und so, bevor sie wegblenden. Ja. Das ist wohl irgendwie ein Planet, wo Darkseid wohl irgendwie seine Goons und Minions trainieren lässt.
Wo Darkseid gut.
Und das ist die Theorie, so die ich gehört habe, könnte Darkseid irgendwie die Sache sein, warum sich Lex Luthor und Superman im nächsten Film vereinigen müssen.
Ja, ich habe ja von den Comics keine Ahnung. Da gibt es wohl verschiedene Vorlagen, auf denen das dann beruhen könnte, dass die beiden sich vereinen müssen. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
Christopher, was hältst du von der Darkseid-Theorie?
Ja, Darkseid, Schmarkseid. Ich lasse mich da überraschen. Ich hoffe weiterhin auf Lax Luthor.
Lax Luthor. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Stunde zu podcasten, ohne einmal über das Intro von Peacemaker zu sprechen. Was ist denn mit uns bitte verkehrt?
Da kann man nicht drüber sprechen. Das ist ein Erlebnis. Das muss man experiencen.
Das stimmt aber wirklich. Also, falls ihr bis hierhin zugehört habt und ihr habt nicht das Bedürfnis, diese Serie jemals zu gucken, bitte guckt euch wenigstens auf YouTube einmal Intro Peacemaker Staffel 1 und Intro Peacemaker Staffel 2 an. Das ist wirklich Chefs-Kiss-Intro-Gestaltung. Ich kann es nicht anders sagen. Auch ich war am Anfang der zweiten Staffel kurz ein bisschen, ich hatte Trennungsschmerz vom Intro von Staffel 1, aber ich finde es mittlerweile ebenbürtig, dem Intro aus Staffel 1. Es ist halt ein Bunch of Actors, die tanzen müssen. Und es nicht alle können.
Warte, verrat nicht so viel. Ich sag nur so viel. Die in der ersten Staffel schon dabei waren, haben sich sehr auf diese Szene gefreut. Die in der zweiten Staffel neu dazugekommen sind, meinten, was habt ihr gesagt? Wir drehen jetzt die große Tanzszene. Und dann haben sie alle getanzt.
Oh, und ich liebe es so. Und dann dieser Circle, Full-Circle-Moment, als die Band, die das Intro-Lied singt, in der Episode 8 On the Boat, Things That Happened on the Boat, plötzlich einen Auftritt hat. Mega geil. Also, wie gesagt, mein Appell an euch wäre, guckt euch bitte wenigstens diese beiden Intros an, die nicht nur in sich gut sind, sondern halt auch perfekt für diese Serie sind. Also wir haben zwischendurch überlegt, zu Succession hätte so ein Intro auch gepasst, zu Game of Thrones eher nicht.
Ich hatte auch erst Trennungsschmerzen, also ich fand für lange Zeiten, naja, das ist ja jetzt aber eher der schwächere Abklatsch, das zweite Intro. Aber es ist bei mir auch gewachsen und er hat eben, wie du schon beschrieben hast, ich liebe ja diesen Move, wenn in der Serie, dann in der großen klimatischen Szene im Finale setzt das Intro ein.
Ja.
Und wird zelebriert, ist für mich genau der Move, den ich liebe.
Ich dachte ja kurz, die Band, die heißt ja Foxy Shazam, dass das quasi eine Referenz auf DC ist, weil es ja bei DC auch Shazam gibt.
Ah.
Aber die gibt es tatsächlich schon sehr lange.
Wirklich, ja.
Und ist wohl einfach die Lieblingsband von James Gunn. James Gunn, also ich glaube, die Szenen, wo Peacemaker und Harcourt über die besten Rockbands reden, ich glaube, das ist einfach straight James Gunn persönlicher Smalltalk. Weil
das kann ich mir auch vorstellen.
Er mal gesagt hat, Foxy Shazam ist für ihn die beste Rockband der Welt. Und ich habe das auch gefeiert. Man muss auch dazu, also das ist sehr geil an jeder Episode und die Episodentitel.
Ja.
Sowohl im Deutschen als auch im Englischen sehr gut. Das ist immer so ein Wortspiel mit wie Ignorance is Chris.
Statt Ignorance is Bliss.
Oder Back to.
Wo es genau um die Folge geht, wo wir erleben, wie Chris Ignoranz dafür gesorgt hat, dass er nicht versteht, dass es ein Nazi-Universum ist.
Oder Back to the Future, statt Back to the Future, also zurück zur Wunde. Wirklich sehr gut. Und noch eine Sache, und da muss ich jetzt nochmal, was das Writing angeht, einen Vergleich ziehen. Es gibt einen Handlungsstrang, wo jemand Birdblindness hat, was dazu führt, also sowas wie Gesichtsblindheit, aber nur für Vögel. Und dass ein Charakter nicht weiß, dass Eagly ein Adler ist und sagt, die Ente hat mich angegriffen.
Vor allem am Anfang denkt man halt noch, er denkt sich das aus, ne? Man denkt wirklich, der verarscht den doch jetzt.
So Birdblindness. Vor allem so, ich kann auch keinen Wellensittich von einem Adler unterscheiden. So, das sind unterschiedlich große Vögel, aber er schafft das tatsächlich nicht.
Aber der ist ja eh so ein, das ist ja auch irgendwie, der ist in SNL ganz lange dabei gewesen und so, der Schauspieler, hier Tim Meadows. Und ich glaube, das war auch so, wahrscheinlich so jemand, den wollte James Gunn schon immer mal dabei haben in einem seiner Projekte. Das ist jetzt auch eine Rolle, hätte es die unbedingt gebraucht, I don't know. Achso, er ist ja auch einer, der am Ende mit die Seiten wechselt zu Checkmate. Yeah. Vielleicht wird er in Zukunft noch eine größere Rolle spielen.
Er kann sich doch mit Vigilante jetzt über Spider-Facts unterhalten. Weil er hat zwar Birdblind, ist aber ein großer Spinnenfan.
Ja. Auf jeden Fall, ne, das ist einer dieser neuen Charaktere, wo ich die ganze Zeit dachte, muss man den jetzt haben? Aber es war schon sehr lustig. Gerade die Birdblindness, das war schon sehr lustig.
Und da muss ich sagen, jetzt auch bei dieser Finalfolge, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber das ist Writing wie zu Peak-Zeiten von Rick and Morty. Also Rick and Morty sehr viele Probleme, besonders der Schöpfer. Aber in den Folgen, wo Rick and Morty richtig gut war und auch richtig was zu sagen hatte, und Rick and Morty hatte tatsächlich an bestimmten Stellen tatsächlich was zu sagen, dann nicht mehr. Aber das waren genauso Folgen, wo einfach komischer Scheiß passiert. Und dazwischen gibt es so eine Gesellschaftskritik, aber es geht auch um Rick, der auch sich selbst im Weg steht. Und das waren genauso Folgen wie hier. Also diese letzte Folge, das Drehbuch hätte man nehmen können und einfach mit, sag ich mal, minimalen Änderungen eine Rick and Morty Folge draus machen können.
Wenn ihr das gerade gehört habt, was Christopher gesagt hat, mit Rick meinte er die ganze Zeit Rick aus Rick and Morty und nicht Rick Flag. Nur falls euch auch der Kopf gedreht
hat. Rick als Rick Flag, aber es ist gleichzeitig Rick aus Rick and Morty.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, der Musikeinsatz ist schon sehr klasse. Also er wählt auch so ein paar Songs aus. Also zum Beispiel im Finale Stop Fucking My Heart in the Ass.
Sie spielen unser Lied.
Das ist köstlich.
Ja, also auch jedes Outro hat wieder einen sehr guten Song und so. Aber das kennen wir von James Gunn ja nicht anders. Ne? Das ist ja bei Guardians und so weiter ähnlich gewesen, dass immer der Soundtrack Chefskiss auch wie oft ich heute Chefskiss gesagt habe. Ich muss mir das abgewöhnen. Entschuldigung, Leute, ich habe das zu oft gesagt. Ja, ich mache auch immer diese Bewegung dazu, die ihr euch jetzt vorstellt.
Das ist gar keine kleine Zigarette, die du in den Mund nimmst?
Nein, das ist keine kleine Zigarette, die ich in den Mund nehme.
Jeder Chefskiss
ist die kleinste Zigarette der Welt.
Ja, Leute, jetzt müsst ihr euch sofort vorstellen, Chefskiss, nicht Chefskiss, sondern die kleinste Zigarette der Welt.
Das ist ungefähr so, wie wenn Michael Cena, heißt er Michael?
John Cena.
John Cena, Entschuldigung. Wenn John Cena eine normale Zigarette in die Hand nimmt, so fühlt sich's
oder,
an, die kleinste
oder
Zigarette
wenn,
der Welt.
Wenn Shaq eine Wasserflasche trinkt, da gibt's ja auch so ein lustiges Bild.
Ich hatte schon gesucht, gibt es Fotos, wo John Cena und Shaq O'Neal nebeneinander stehen? Und wirkt dann John Cena normal groß?
Vielleicht.
Ich glaube schon.
Ja. Ihr merkt, wir fransen aus.
Ja.
Gibt es noch was, was ihr sagen wollt zum Abschluss zu der Serie für unsere Hörenden?
Nee, ich habe meinen Lachs-Lufer-Gag schon gemacht, den wollte ich aber nochmal in Erinnerung rufen.
Falls er den Leuten nicht aufgefallen ist. Ja. Das sind die besten Gags, auf die man nochmal hinweisen muss im Nachklapp.
Gag-Hinweis, der neue Rubrik hier im Podcast.
Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Und ich finde aber mit diesen zwei Sachen, Superman und eben Peacemaker Staffel 2, ist dieses neue Universum schon mal gut auf die Schienen gesetzt. Und irgendwie, man sieht auch, dass es Verbindungen gibt. Und man sieht auch, dass es nicht so ist wie beim MCU am Anfang, wo sie, finde ich, eher so immer so das Problem hatten. In Filmen sind dann Sachen passiert, die dann in Agents of S.H.I.E.L.D. zwar aufgegriffen wurden, aber in die andere Richtung war es mehr oder weniger eine Einbahnstraße und Agents of S.H.I.E.L.D. war eigentlich egal im Filmuniversum, aber hier ist es eher schon so, man sieht die Andeutungen, dass es in beide Richtungen funktioniert, weil ja eben auch in Superman schon gab es diesen kleinen Cameo von Peacemaker und jetzt ist eben Lex Luthor auch schon direkt aufgetaucht.
Und die Justice Gang ist ja am Anfang auch noch mal aufgetaucht beim Casting.
Ja, ich glaube, das ist alles schon ein bisschen mehr drauf ausgelegt, dass es sich wirklich einheitlicher anfühlt.
Um noch eine Kleinigkeit aus der Superman-Folge aufzugreifen, ich glaube, Leuten, denen Superman schon zu zynisch war vom Worldbuilding, wird Peacemaker auch zu zynisch sein, wenn nicht noch viel stärker.
Aber wer Superman zu zynisch war, dem ist auch ein Stoffentchen zu zynisch.
Nee, wir haben ja davon Jasmin den Audiokommentar gehabt. Stimmt, das macht schon alles Sinn. Und ich glaube aber für Leute, die diese Empfindung bei Superman hatten, wäre es jetzt keine Empfehlung, Peacemaker zu gucken. So, das wollte ich nur sagen. Allen anderen würde ich durchaus sagen, also wenn ihr mit dieser R-Rated-Gewaltdarstellung umgehen könnt.
Und Orgien.
Versucht's mal. Also ich finde wirklich, die Serie ist ein erfrischender Take auf SuperheldInnen / AntiheldInnen und könnte ein ganz cooler neuer Baustein in diesem DC-Universe werden. Genau, wird sich jetzt natürlich zeigen, wie es dann weitergeht mit Supergirl und dann dem nächsten Superman-Film.
Auch hier noch der Hinweis, habe ich auch noch nicht gesehen, aber man darf nicht vergessen, Creature Commandos ist auch Kanon.
Ja.
Also ist so eine animierte Serie, auch so ein bisschen Art Suicide Squad mit nochmal abgefahrenen Leuten, ist offiziell erste und zweite Staffel auch, oder beziehungsweise die erste Staffel von Creature Commandos ist offiziell der Beginn vom DCU.
Genau, da, also wenn man quasi das DCU Full Circle machen will, dann sollte man da auch nochmal reinschauen. So viel vielleicht zu Peacemaker, oder?
Das war doch jetzt knackig.
Ja.
Wie der Arsch von Peacemaker. Dann haben wir jetzt auch ein paar knackige Kulturpicks.
Ich bin die Einzige, die
Arsch
zwei hat. Dann fange ich vielleicht mal an, oder? Ihr habt heute jeweils nur einen gewählt. Dann würde ich zwei Sachen nehmen, die ich exzessiv letzte Woche geguckt habe. Also
macht euch keine Vorstellung.
Ich habe schon erzählt. Also wir sind ja aus Italien wiedergekommen und dann hatten wir noch eine Woche Urlaub zu Hause sozusagen und ich war viel gestrickt und ich war ein bisschen krank. Ihr hört's noch. Dementsprechend lief die ganze Zeit so TV, was man ganz gut nebenher gucken kann, was einen aber trotzdem anspricht. Und eine Obsession dabei war The Great British, Achtung, nicht Bake Off, das habe ich natürlich auch geguckt, aber das meine ich nicht, sondern Great British Sewing Bee, wo quasi Leute Kleidungsstücke nähen.
Und dann essen?
Und nicht essen, nein. Sie werden, in zwei Runden werden sie nur so Puppen angezogen und in der dritten Runde ist immer made to measure, da müssen sie es auch an echte Menschen und ihre Maße anpassen, was sie nähen. Ich habe da mal locker flockig, glaube ich, 6 Staffeln geguckt diese Woche oder 7. Und das hat alles so vom Charme-Faktor, was Bake Off auch hat. Aber halt für Leute, die eh Crafting-affin sind, sage ich jetzt mal so, und gerne sich Leute angucken, die auch so eine Leidenschaft für sowas haben, auch wenn es nicht alle besonders gut können. Ne? Also da kommen auch Leute, gerade in den Folgen so in und nach der Pandemie, die haben halt in der Pandemie angefangen mit Nähen und bewerben sich halt 2 Jahre später für so eine Sendung, um dann da Kleidungsstücke zu nähen und so. Ist hilarious manchmal. Vor allem immer bei der zweiten Challenge geht es immer um eine Transformation Challenge. Und da müssen sie quasi immer irgendwas, was schon da ist, in was anderes umwandeln und haben nur 90 Minuten. Und dann ist es halt auch immer wild, was da rauskommt.
Gibt es auch in dieser Sendung Soggy Bottoms?
Es gibt, nee, aber es gibt irgendwas mit dem Schritt, sagen sie immer.
Soggy Schritt.
Wenn der Schritt so hängt.
Der Schritt hängt.
Also es gibt auf jeden Fall auch sehr viele wiederkehrende Formulierungen.
Gibt es auch ein Paul Hollywood Handshake? Ist es dann ein Paul Hollywood Nadelstich oder so?
Nee, es ist dort Patrick, wie heißt er denn weiter? Patrick und also Esme Young, die ein bisschen aussieht wie die aus Incredibles, die Kostümfrau.
Edna.
Ja, wie Edna, genau. So sieht Esme ein bisschen aus, nur mit grauen Haaren. Und die ist halt so eine kleine ältere Frau, die aber, glaube ich, ganz schön Punk war früher. Und,
so wie Edna.
So wie Edna. Und Patrick, der halt so ein, also wenn man Interviews mit ihm liest, sagt er auch so, ich kann mittlerweile nicht mehr euch verraten, wer meine Freundin ist, weil meine Ex-Freundin wurde so gestalkt von allen, weil alle ihn halt so heiß finden und so. Und er ist halt so ein, der hat halt bei irgendwie so großen Nähhäusern in Großbritannien
war er Chef. Ist er quasi der Stanley Tucci aus Teufeltrick Prada?
Ja, vielleicht so ein bisschen.
Gird your loins.
Auf jeden Fall, die beiden sind, also die Moderation wechselt im Laufe der Zeit. Die erste Moderation war die heute Dancing with the Stars macht.
In UK ist das
Tricky Come Dancing moderiert. Und
warum auch immer.
Jetzt ist gerade die dritte Moderation. Vom Aufbau ist es wirklich genau wie Bake Off. Die Leute werden vorgestellt mit irgendwelchen absurden
die Leute kennen das Video gar nicht.
Wir teilen euch mal ein lustiges Video von Reka von Dropout TV, die eine Farce
ein Jokus
auf die Vorstellungsvideos bei Great British Bake Off macht. So ist das natürlich bei Sewing Bee auch. Also es hat alles so von diesem Charme, den man von Bake Off kennt, aber es geht halt ums Nähen. So, jetzt habe ich jetzt ein bisschen länger dargestellt. Eigentlich hätte ich auch das sagen können.
Schön.
Ja.
Dann Erik, mach doch mal weiter.
Ja, ich habe eine Serie mit, die neue Show von Raphael Bob Wachsberg auf Netflix, Long Story Short. Also ist jetzt
Wer ist ein Rob Bob Wachsberg?
Ist jetzt schon eine Weile draußen, glaube ich. Aber ja, Raphael Bob Wachsberg ist der Erschaffer von zum Beispiel BoJack Horseman. Und der Serie, die danach, glaube ich, kam, Tucker und Bertie, ist er, glaube ich, auch mit beteiligt gewesen.
Ist
aber
er nicht der Partner von Lisa Dingenskirchen, die Tucker und Bertie gemacht hat?
Kann auch sein. Also er ist auf alle Fälle an der neuen Serie, Long Story Short, beteiligt. Und die verfolgt jetzt eine jüdische Familie über mehrere Generationen. Und die hat wieder diesen typischen Humor. Also zum Beispiel, es gibt die Elterngeneration, die heißen mit Nachnamen Schwarz und Cooper. Und deswegen heißt die Familienname für die Kinder dann Schwuper. Und das eine der Kinder, das Mädchen, Shira, das verheiratet dann noch eine Frau, die heißt Hooper, und deswegen heißen dann die Kinder von denen, heißen dann Hooper Schwuper. Und ja, es ist sehr lustig und es erzählt über mehrere Zeitebenen und springt auch in den Episoden zwischen den Zeitebenen. Also man hat Folgen oder Folgenteile, wo die drei Kinder, also es sind von den Schwuppers sind es 3 Geschwister sozusagen. Es gibt Shira, es gibt Avi, den großen Bruder, glaube ich, und es gibt Yoshi, den kleinen Bruder. Und es wird eben immer mit Zeittafeln sozusagen eingeblendet. Wir sind jetzt 2009, wir sind jetzt 2000, wir sind jetzt 2001, wir sind jetzt 2010. Und dann gibt es eben noch die Zeitebene, wo die mehr oder weniger erwachsen sind und ihre eigenen Kinder haben. Und genau, und das bringt immer so ein bisschen hin und her dazwischen, verhandelt verschiedene Figuren. Also zum Beispiel die Mutterfigur wird öfter behandelt, weil die schon so narzisstische Anleihen hat und dann immer so Probleme hat, dass sie immer denkt, ja, alle wollen wir nur das Böse und sie will, muss immer im Mittelpunkt stehen und sowas. Und dieser Yoshi, also der jüngste Sohn, ist halt so ein Schluffi. Das ist so eine Figur wie Todd aus Bojack Horseman. Der fällt dann zum Beispiel auf so ein Pyramid-Scheme rein, wo er dann so Matratzen verkaufen muss. Die Matratzen sind aber in so mini-kleinen Kapseln verpresst. Und dann versucht er, die zu verkaufen. Und die haben dann die ganze Bude voll, also die ganze Garage voll diesen Kapseln stehen. Und man kann sich natürlich denken, was irgendwann rauskommt. Die Dinger sind nicht sicher und explodieren irgendwann und dann breiten sich eben die Matratzen aus und dann wird es zum Ende der Folge zu so einer fast schon Bombenentschärfungsgeschichte, wo er versucht, dann diese Matratzen aus dem Haus rauszukriegen, bevor die explodieren. Und ja, es ist auf alle Fälle sehr viel Spaß, sehr lustig und es geht eben nochmal tiefer in so jüdische Kultur rein, weil Yoshi irgendwann entscheidet sich dann auch orthodox zu werden, also den ganzen Glauben noch mal strenger zu nehmen und so. Und man, also ich habe viel über verschiedene Strömungen gelernt, über verschiedene Rituale und so weiter. Die Diskussion, wer darf jetzt die Kerzen anzünden und wer nicht und solche Sachen. Genau. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe vieles gelernt.
Das klingt hervorragend. Ich liebe, in der Zeit gibt es eine Review mit dem Titel Vom Witz ein Mensch zu sein. Das finde ich schön.
Ich sehe hier auch Rotten Tomatoes 100% Approval Rating, wie Club A minus.
Sehr schön. Müssen wir wohl mal auf die Liste nehmen, Christopher.
Und Hannah Schwuper wird gesprochen von Michaela Dietz, also Amethyst aus Steven Universe.
Genau.
Sehr schön. Gefällt mir.
Ja. Das wird auf alle Fälle im Jahresrückblick sicherlich noch mal drankommen.
Aha. Ja. Na, da müssen wir wohl reinschauen, Christopher.
Dann habe ich auch was.
Während ich Swingbee gespielt habe.
Während bei dir der Schritt gehangen hat, habe ich nicht abgehangen, sondern war eifrigen Schrittes dabei, Ghost of Yotei zu spielen. Das Sequel zu Ghost of Tsushima. Ich finde es sehr gut. Ich finde es aber auch sehr belustigend, wie ähnlich es doch Assassin's Creed Shadows ist in, sag ich mal, den Topoi, die erzählt werden. Und wie wenig es auch mit Ghost of Tsushima zu tun hat. Also kurz zur Einführung. Ghost of Tsushima war ein Spiel vor 5 Jahren oder so,
ja, so
fünf, sechs Jahren, wo es darum geht, man spielt einen Samurai auf der Insel Tsushima, das ist einer der kleineren japanischen Inseln, die gerade von den Mongolen im 14. Jahrhundert angegriffen wird. Und man ist ein Samurai und kämpft halt gegen die Mongolen und kann dabei entweder so klassisch Samurai kämpfen oder halt The Ghost of Tsushima werden und so Shinobi-mäßig unterwegs sein. Und der Nachfolger spielt jetzt 300 Jahre später an einem ganz anderen Ort.
Aber in Japan.
In Japan, nämlich in Ezo, was heute Hokkaido ist, also die zweitgrößte Insel, die quasi ganz im Norden liegt. Man spielt Atsu, eine junge Frau, die ja eine traumatische Kindheitserfahrung gemacht hat, will ich gar nicht zu viel spoilern, wird ausführlich im Spiel erzählt. Und jetzt nach vielen Jahren im Süden, quasi wer sich mit japanischer Geschichte auskennt, 17. Jahrhundert, und genau um 1600 gab es die Schlacht von Sekigahara, wo die Kriegszeit, der lange Bürgerkrieg in Japan beendet wurde und sich das Tokugawa-Shogunat verfestigt hat, was dazu geführt hat, dass erstmal die nächsten 250 Jahre lang gar nichts passiert ist. Und sie kehrt jetzt quasi als Söldnerin aus dem Süden zurück in ihre Heimat und nimmt Rache an den Leuten, die ihre Familie ermordet haben, um das mal kurz zu machen. Und es passiert sehr viel, was sehr ähnlich ist zu Assassin's Creed Shadows. Es ist die gleiche Zeit, man macht die gleichen Sachen, man hat auch die gleichen Waffen. Man kann jetzt auch hier assassinieren, man kann auch tatsächlich besser assassinieren als bei Assassin's Creed. Also so auch mit so Sachen, die man aus so alten Assassin's Creed Spielen kennt. Und dadurch, dass es so ähnlich ist zu dem letzten Assassin's Creed, merkt man halt einfach, wie viel besser das hier gemacht wird. Eins meiner größten Probleme bei Assassin's Creed, ich muss ein bisschen ausholen, ich weiß, es ist ein Kulturpick, aber das hat mich beschäftigt, war bei Assassin's Creed Shadows, hast du ganz viele Tempel besuchen können. Und wer schon mal in Japan war, weiß, man, es ist eine der Hauptaktivitäten, die man in Japan macht, Tempel besuchen. Deswegen fand ich das ganz schön. Und da hast du aber immer das Gleiche gemacht. Du musstest irgendwelche Sachen aufsammeln, dann hast du einen Fähigkeitspunkt bekommen, dann konntest du einen Fähigkeitspunkt in deinem Baum einlösen. Hier machen die das komplett anders. Du hast auch mehrere Waffen, aber um jede Waffe zu bekommen, musst du einen ganz spezifischen Meister, einen Sensei aufsuchen und bei dem erstmal trainieren. Das ist eine ganze Mission, dass du diese Waffe trainierst. Ein kleines Beispiel, was man ganz am Anfang hat: Man hat erstmal einen Katana und besucht dann einen Sensei, der ihm beibringt, wie man mit zwei Katanas kämpft. Aber dafür muss man erstmal seine linke Hand trainieren. Und nicht nur im Spiel muss Atsu ihre linke Hand trainieren, sondern man muss dann auf einmal auch nur noch Sachen machen, die man mit der linken Hand am Controller macht. Und das ist ganz lustig, weil das fällt gar nicht, ist gar nicht so einfach. Und dann hat man quasi
Das sagst du, obwohl du halber Linkshänder bist.
Ja, aber nur beim Schreiben. Die ludonarrative Einheit, Synthese ist hier sehr eng.
Was?
Ludonarrative Einheit. Also was erzählt wird und Gesundheit, was man tatsächlich spielt. Mann! Und, oder auch Jan.
Stimmt, das haben wir von Jan gelernt, oder, den Begriff?
Nee. Achso, Ludonarrativ?
Ja.
Ja, stimmt. Und das zieht sich halt durchs komplette Spiel. Also du kannst, es ist quasi Open World, du kannst machen, was du willst, aber wenn du halt bestimmte Sachen haben willst, musst du an bestimmte Orte gehen und dort bestimmte Missionen machen. Und das ist halt, es ist nicht diese Beliebigkeit, die man bei Assassin's Creed hat. Und das ist natürlich, bei Assassin's Creed ist das so, dass halt die eine Unit entwickelt den Fähigkeitenbaum und die andere Unit macht die Mission und die reden nicht miteinander, sondern man muss halt quasi wie so eine Währung erschaffen, die halt blind ausgetauscht werden kann, ohne dass die eine Seite weiß, was die andere macht. Und hier hatte ich das Gefühl, hey, haben so die verschiedenen Entwickler, die am Spiel gearbeitet haben, mal miteinander gesprochen und haben sich abgestimmt, wie man das denn narrativ auch so gut zusammensetzen kann. Es gab wohl ein kleines Memo von PlayStation, weil man setzt sehr viel diesen Controller ein. Also alle Fähigkeiten, die dieser Controller besitzt, werden hier eingesetzt. Es fängt damit an, du hast am Anfang so einen Rückblick, wo du ein Schwert schmiedest und dann musst du den Controller nehmen und so immer runterhauen und das ist der Hammer. Und dann erkaltet das, dann musst du das wieder ins Feuer halten und dann musst du wieder drauf hämmern. Und du hämmerst halt wirklich mit dem Controller. Oder wenn du ein Camp aufschlägst, um zu zelten, dann musst du ein Feuer machen. Und wie machst du das? Du musst erstmal so wegflipschen über dieses Touchpad, damit Funken fliegen. Und dann musst du den Controller reinpusten, damit das Feuer angeht.
Das ist so witzig.
Und dann hast du so einen Fisch auf dem Spieß und dann nimmst du den Controller und dann musst du quasi den Fisch so übers Feuer halten. Und dann ist es wirklich, als würdest du gerade einen Fisch übers Feuer halten.
Gibt es natürlich auch schon Leute, die mit dem Föhn in ihren Controller pusten.
Also das sind alles Sachen, die haben nichts mit dem Hauptspiel zu tun. Das kann man auch alles sehr schnell überspringen. Das ist halt so zweimal interessant und dann natürlich nervig. Aber dann kann man das auch immer überspringen. Aber ich finde es halt schön, dass sie es eingebaut haben, dass sie was mit dem Controller machen. Und es ist natürlich wieder ein wunderschönes Spiel. Es weht sehr viel, so Blätter und Glühwürmchen fliegen durch die Luft und du hast halt nicht so den klassischen Questmarker, dem du einfach gefühlt im ganzen Spiel hinterherringst oder einen Kompass oder so eine Minimap, sondern der Wind leitet dich zu deinem nächsten Spielziel. Und das ist so aus einem Guss. Und dann ist halt auch noch Erika Ishii, die wir aus Robot kennen, ist die Sprecherin von Atsu, was natürlich das Ganze noch viel besser macht. Und ich würde sagen, das ist einfach ein schönes Open-World-Spiel, was tatsächlich AAA ist, würde ich sagen, aber sich immer noch wie aus einem Guss anfühlt, was man bei vielen AAA-Spielen heute, glaube ich, nicht mehr hat. Deswegen große Empfehlung für Ghost of Yotei. Yotei ist übrigens der Berg, also es ist quasi nicht eine Insel oder ein Ort, sondern es ist einfach der Berg, der quasi dort diese Region geografisch dominiert.
Ich habe noch einen zweiten Pick dabei. Ich glaube, mittlerweile haben es auch viele schon gesehen, aber ich picke es trotzdem noch. Nämlich beginne ich mit einer Frage an euch beide. Habt ihr schon mal so Spiele gespielt wie Werwolf oder Mafia?
Einmal vor 20 Jahren.
Ich war ja letztes Jahr beim Podstock bei dieser Runde dabei von Johannes mit diesen Piraten.
Ja.
Mit dieser Cthulhu-Geschichte sozusagen, wo man die Piraten hatte und die Seemänner und ich glaube, es gab noch, du warst doch so ein Kleriker oder
richtig,
sowas,
richtig.
Diese dritte Rolle.
Ja. Genau, also so ein typisches Social-Deduct-Spiel, wo man am Anfang eine Karte zieht, auf der steht, welche Rolle man hat. Man darf den anderen aber nicht sagen, welche Rolle man hat. Alle tun so, als wären sie die Guten und dann nachts passieren irgendwelche Dinge. Und Werwolf ist, glaube ich, so ein Klassiker davon diesbezüglich. Und davon gibt es jetzt eine Fernsehadaption. Also das Gesellschaftsspiel Die Werwölfe vom Düsterwald, das ist ein französisches Spiel und Frankreich hat es auch als erstes auf Canal Plus als TV-Adaption sozusagen gemacht und die ARD hat jetzt nachgezogen und auch ein, ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, im gleichen Set gedrehtes, also in Frankreich gedrehtes.
Nicht im Ortenaukreis.
Nicht im Ortenaukreis, Grüße an Tami. Gedrehte Variante davon gemacht. Also sprich, die spielen Werwolf, aber alles in etwas größer und die haben da kleine Hütten und erleben wirklich Tag und Nacht gemeinsam und es gibt noch so ein paar Quests, mit denen sie sich dann die Zusatzkarten erspielen können, aber die Wölfe können natürlich versuchen, die Quests irgendwie zu manipulieren, sollten dabei aber nicht zu offensichtlich sein, damit man sie nicht als Wölfe enttarnt. Man kennt es. Und sie spielen das mit 12, ich sag jetzt mal, nicht prominenten Menschen. Also es sind schon Leute dabei, die hat man vielleicht schon mal gesehen. Zum Beispiel die Schachgroßmeisterin Elisabeth Peetz, die Deutsche, oder Sandra Naujoks, eine Pokerspielerin aus Deutschland, die schon mal Europameisterin war. Ein Schauspieler ist dabei, ein Mentalist, ein Psychologe. Also,
Geller?
Nee.
Vincent Raven.
Es ist Patrick Margraf, aber ich sag mal so, er hat in der Sendung nicht gerade Werbung für seine Mentalistenfähigkeiten gemacht.
Hat er denn einen Tier-Sidekick, so einen Raben oder so?
Nein.
Oder? Vielleicht zumindest
Nein,
ein Lego-Han.
Keine Tiere gibt es in der Show. Jedenfalls, das macht sehr großen Spaß, das zu gucken. Es sind, glaube ich, 12 Folgen, 27 Minuten oder sowas, also es ist knackig geschnitten. Nicht jede dieser Folgen ist ein ganzer Tag, sondern da verteilt sich so ein Tag auch mal auf 3 Folgen oder so. Man kann sehr gut miträtseln und sie haben eine sehr gute Art gefunden, also wie die Regie uns Zuschauenden sozusagen nach und nach schon ein bisschen mehr Infos gibt als allen, ohne uns aber von Anfang an zu sagen, ah, das sind übrigens die 3 Wölfe, sondern so nach und nach erfahren wir, ah ja, das ist übrigens ein Wolf und das ist übrigens das kleine Mädchen. Und dann kriegen wir halt auch so oft Kommentare von denen, wie sie schon mal so ein bisschen kommentieren, was sie da eigentlich machen die ganze Zeit. Und der letzte Wolf bleibt aber sehr lange offen. Und ich sag mal so, ich habe jetzt mit einigen schon gesprochen, die das geguckt haben. Da sind ein paar Leute, die spielen das schon richtig, richtig gut. Es gibt auch ein paar Leute, die spielen das richtig schlecht. Aber auch das werden erfahrene Werwolf-SpielerInnen wissen. Mischt so eine Runde nochmal auf, wenn man Leute hat, die das nicht so spielen, wie es logisch wäre.
Ja.
Weil die dann nochmal ganz anders wild für einen selbst Entscheidungen festmachen. Wie auch immer, ich glaube, das läuft sehr gut in der ARD. Ich könnte mir vorstellen, dass die das nochmal machen. Vielleicht auch mal in einer Promi-Variante. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen der Einstieg der ARD ins Reality-TV, I don't know. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, so Leute, die sowas wie Die Verräter auf RTL oder so gerne geguckt haben, für die, oder Maulwurf früher oder so, oder eben Leute, die gerne Werwolf spielen, für die ist diese Sendung auf jeden Fall auch was.
Ja, da habe ich auch schon auf dem Podstock davon gehört. Ich habe auch schon reingeguckt. Also auf dem Podstock, da ging es eben drum, Johannes hat so ein bisschen mit dem Baumi drüber geredet und warum er das in der Runde eigentlich nicht so gern spielt, weil es dann sozusagen eine Parallelrunde entsteht von den Leuten, die gestorben sind und die nichts mehr damit zu tun haben.
Ja.
Und Baumi hat dann sozusagen so ein bisschen, ja, aber bei der ARD gibt es das jetzt und die machen das ganz gut, weil sie auch direkt am Anfang den Wolf aufdecken und man so ein bisschen in die Wolfgedanken mit reinkommt. Ja, und das finde ich auch gut, also ich finde das Set finde ich gut, das Setting, was sie da aufgebaut haben. Und dass es eben wirklich über einen ganzen Tag- und Nachtzyklus ist. Und ja, ich glaube, wenn sie nochmal eine Runde machen, ich glaube, wäre cool einzuladen, wäre dieser Timon, der auch immer bei den Joko und Klaas-Shows gerne dabei ist.
Du meinst mal einen Mentalist, der das wirklich kann, was er da tut.
Genau.
Genau. Sehr schön. Dann waren das unsere Kulturpicks.
Und wir haben noch einen Podcast-Gruß, diesmal sogar mit zeitkritischen Informationen. Also jetzt aufgemerkt und hingehört.
Ja, heute holt die Stifte raus, die Notizbücher, die Kalender. Es gibt eine Live-Sendung, ein Livestream von einem neuen Podcast von Johannes Wolf, über den wir ja gerade schon geredet haben.
Johannes Werwolf?
Der hat ein neues Projekt unter seinen Lanus, was er ja jetzt immer macht. Er macht ja jetzt immer eine Staffel Lanus, ist sozusagen immer ein neues Konzept. Letzte Staffel war nochmal Pertopathie da dran. Und diese Staffel macht er Lanus Troubleshooters. Und da ist die große Premiere am 30.10. um 19:30 geht's los. Da gibt's dann einen großen Livestream. Mit, ich glaube, man kann danach noch Fragen stellen und noch so ein bisschen chatten mit denen und quatschen. Und ja, ich glaube, das wird ganz gut.
Sehr, sehr schön. Schön.
Ja, ich weiß da natürlich von hinter den Kulissen auch schon ein bisschen was. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr gut. Also
bin ich gespannt.
Hört da rein.
Ich gehe vom Titel davon aus, es wird so eine Call-in-Tech-Sendung, wo man dann so einfach Probleme lösen kann.
Nicht ganz, nicht ganz.
Nicht der Autopapst.
Nee, also wenn du dir das Cover anguckst, wirst du sehen, es ist ein bisschen was anderes.
Okay, verstehe.
Ja, Johannes beschrieb es schon als so 3-Fragezeichen-mäßig öher.
Mhm. Genau, es sind diesmal auf jeden Fall 2 Leute, die gemeinsam ermitteln und nicht nur einer.
Und ich glaube, der Kniff ist auch, dass das Face-to-Face aufgenommen
Richtig.
Wird.
Und die bleiben die ganze Staffel die gleichen beiden.
Und dürfen den Raum nicht verlassen, oder was?
Ja, die wurden jetzt für ein paar Wochen bei Johannes in der Wohnung eingesperrt.
Normal.
Und genau. Wenn sie den Werwolf enttarnt haben, durften sie raus. Nein, nein.
Wenn sie den Wolf enttarnt haben.
Nein, nein.
Ein Wolf entführt Leute.
Das wird gut. Vielleicht bin ich beim Stream auch dabei. Also kommt gerne.
Wir werden das nächste Mal wieder einen Film besprechen.
Ja, wir haben jetzt 2-mal hintereinander Serien gemacht.
Und auch eine Premiere, wir werden das erste Mal einen Film von Yorgos Lanthimos besprechen. Der haut ja Filme raus wie nichts Gutes.
Ja, wirklich.
Und auch Filme mit Emma Stone. Und es wird auch wieder ein Film mit Emma Stone sein, nämlich Begonia. Ist wohl eine
Remake von einem südkoreanischen.
Genau, südkoreanischen Film. Ich dachte kurz, ob es die Thomas Pünchen-Adaption ist, aber es war ein anderer. Das war hier One Beer After Another, ne?
Ja.
Lecker Bierchen auf der Dada.
One Battle auf der Dada.
Freue ich mich drauf. Ich bin seit vielen Jahren großer Yorgos Lanthimos-Fan.
Ja, und wir haben gedacht, weil einer der letzten Lanthimos-Filme war ja ein großer Spalter, sage ich mal.
Schon der vorletzte, oder?
Genau, der vorletzte.
Also wie gesagt, er haut Filme raus, für nichts Gutes.
Richtig, und da haben wir gedacht, nehmen wir doch jetzt mal einen ins Programm, wo wir noch nicht wissen, ob der auch wieder so ein Spalter wird oder es geht um Verschwörungstheorien, habe ich schon gehört. Also ich bin gespannt. Wir werden beim nächsten Mal im Kino gewesen sein und darüber sprechen, wie wir den fanden.
Und damit sage ich Lax Lufa.
Buongiorno. Ach nee, warte, das heißt gar nicht tschüss. Arrivederci. Ah, das kann die Katze nicht, verdammt. Tschüssi.
Emilia Ciao Kurt.
Oh, stark, Erik.
Da hat er wieder was ausgefuddelt.
Ja, sehr stark.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie
Blue Sky,
Facebook Instagram oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Ich Ich wollte gerade noch sagen, es war schon clever von uns damals, nicht irgendwelche Netzwerke zu sagen, sondern einfach zu sagen, guck da auf die Website, da findet ihr das schon.
Vielleicht spreche ich einfach drüber. Einfach kurz, Blue Sky. Was soll denn?
Instagram.
Das soll erstmal lustig anrufen, hier. Erik, sag mal was Lustiges.
In der Küche alles ready.
Ja, geht doch.
Ich hatte nur gesagt, Christoph, soll ich schon mal die Aufnahme starten? Du sagst bestimmt was Lustiges am Anfang.
Ja, ist gut. Also ich habe nämlich schon mein Getränk fertig. Ich habe hier ein Heißgetränk.
Was gibt's bei dir heute, Erik?
Selber gemachten Pumpkin Spice Latte gibt's heute.
Geil! Das also heißt, du hast Sirup selber gemacht?
Nee, ohne Sirup. Nur mit Gewürz angemischt.
Ah.
Ja.
Und? Ist nice?
Ja, ist nice.
Becky, sag nochmal was.
Was? Und? Ist nice?
Ich habe einen falschen Knopf. Ja, ich glaube schon.
Ich übersteuere schon wieder.
Weiter
reden. Ja, kann ich machen. Ich trinke heute Kamillentee. Ich war nämlich krank. So klinge ich wahrscheinlich auch noch. Mal wieder eine Kultpass-Episode, in der ich noch eine Resterkältung habe.
Kamillentee. Erik, was fuschelst du denn da schon wieder?
Ich schieb noch mein Mikro noch ein bisschen hin und her.
Ja.
Ist ja okay, wir sind noch in der Einrichtungsphase. Ja. Ich trinke übrigens meinen Kamillentee aus Christophers Grogu-Tasse, die Hitzeeffekt hat. Und zwar, wenn man was Heißes reinmacht,
wird sie warm.
Erscheint unter der Überschrift Snacktime ein kleiner Grogu, dem Froschbeine aus dem Mund gucken.
Cool.
Ja. Und Christopher, was trinkst du?
Ein Breit.
Du, das ist hier unser Haus- und Hof-Energy-Drink, den weißt wir immer in Massen bestellen.
Wir waren jetzt ja in Italien und da haben wir immer Hauswein getrunken. Aber wir haben kein Hauswein, sondern ein Haus-Energy-Getränk, der in so großen Karaffen serviert wird, den man dann beim Essen immer so nachfüllen kann.
Aha.
Ah, ist das Ihr Haus-Energy-Drink? Dann hätte ich den gerne.
Einen halben Liter. Halben Liter. Frisante.
Oh ja, der ist ja mit Kohlensäure. Ja,
quasi der, also der Lambrusco unter den Energy Drinks.
Ja, wir hätten auch noch Limo aus Italien im Kühlschrank gehabt.
Aber Becky wollte ja nicht.
Ich wollte Kamillentee trinken. Alles für den Podcast.
Ja, viel Urlaubs-Action in letzter Zeit.
Yes.
Also auch beim Sneakpot. In den letzten 3 Folgen geführt. Erst waren die im Urlaub zusammen, dann war der Stefan nochmal im Urlaub alleine.
Jetzt fährt Bob wieder in Urlaub. Immer nur im Urlaub.
Die haben ein Leben.
Grüße. Also, was soll ich sagen? Wir waren halt auch gerade 2 Wochen im Urlaub, aber ja, das war sehr schön.
Aber gleichzeitig.
Und wir haben Christiane und Daniel getroffen in Italien. Da muss man erst nach Italien fahren, um die zu treffen.
Mhm.
War aber verabredet. Also so grob verabredet. Wir saßen gerade im Auto von Florenz nach Verona, was unsere letzte Station war. Und dann schrieb mir Christiane, mit der ich vorher mal locker darüber gesprochen habe, in welchem Zeitraum wir ungefähr in Verona sein würden. Wir sind heute um 14 Uhr in Verona, aber ihr erst morgen, oder?
Oder.
Und dann habe ich gesagt, also wir checken 14.30 Uhr im Hotel ein und dann haben wir eingecheckt im Hotel und dann hat Christiane uns ihren Standort freigegeben und sie war ungefähr 200 Meter entfernt von uns.
Das ist ja meine Spezialität. Ich treffe ja Leute immer spontan und dann sind sie immer 200 Meter entfernt von mir.
Zum Beispiel?
Ja, Cheryl und Davids Geburtstag.
Ach so, stimmt. Ja, ja.
Ich bin ja immer noch der Meinung, da schwang die leise Hoffnung mit, dass wir nicht in Verona sind.
Nein.
Ihr seid erst morgen in Verona, oder? Weißt du, wenn man das so sagt, dann will man eigentlich, dass man dann sagt, ja, natürlich sind wir erst morgen in Verona.
Nein. In meinem Kopfkino seid ihr so, wie in ist das eigentlich aus Umbrella Academy, dieses Meme ja schon, oder?
Mit
wo
dem
die zwei
rein,
Autos
ja,
so aneinander
ja.
vorbeifahren und die so rausgucken.
Ja.
Ja, so war das in etwa.
Nein, wir haben einen sehr schönen gemeinsamen Tag dann in Verona verbracht.
Ich durfte sogar einen Wikipedia-Artikel halb vorlesen.
Und wir sind zusammen unter dem Walbecken, also nicht Becken wie Schwimmbecken, sondern Knochen durchgelaufen.
War eine Rippe.
Ah, Rippe. Ich dachte Becken. Ja, stimmt.
Walbecken.
Und das sollte halt runterfallen, wenn man gerecht ist. Aber es ist bei keinem von uns runtergefallen.
Ich bin lieber geil.
Als gerecht?
Geil gemacht. Dir das Wahlbecken fällt runter, wenn man geil ist.
Oh Gott, Christopher. Oh Gott. Du bist schon im Peacemaker-Modus.
Ich bin schon im Peacemaker-Modus, ja.
Das ist ein Spruch, den auch Vigilante hätte machen können.
Ja, ich sehe mich auch so ein bisschen in ihm.
Deshalb hast du heute auch einen grünen Pullover angezogen.
Und die Brille.
Die hast du jeden Tag auf.
Ja, jetzt weißt du warum.
Okay, da ich den Vigilante-Gag jetzt nicht in der Folge bringen werde, mache ich ihn nicht in die Netz noch. Adrian! Adrian!
Nee, da reden wir in der Folge drüber.
Das ist Rocky.
Ach, das ist Rocky?
Ja.
Das ist Adrian.
Mann! Ah, dieser Doofkopf.
Ah. Ja, Potsdok war ja auch noch.
Yes, Erik, du warst auf dem Potsdok. Wie war es gewesen?
War wieder sehr schön. Also diese Ecke da, wo sie jetzt die Hauptbühne aufgestellt haben, da ist ja so eine Art Atrium.
Mhm.
Und das wirkte schon sehr studiomäßig dann mit den ganzen Kameras und der ganzen Lichttechnik, die da der Jan wieder angefahren hat. Und ja, es gab wieder sehr, sehr gutes Programm. Also Jan hat ja auch wieder ein Krimi Hörspiel, Rätselspiel geschrieben. War wieder sehr gut. Und dann gab es auch noch ein Duell.
Duell. Ohne mich.
Ohne dich. Deswegen gab es ja ein Partnertausch-Duell, was auch sehr lustig war.
Und welche Kombi hat am meisten überzeugt?
Ich habe nur den Anfang schauen können. Ah. Danach musste ich weg.
Und wird es noch erscheinen irgendwo? Wissen wir das?
Ja, sicherlich mindestens auf dem Potsdok-Kanal.
Ja.
Als Video, aber die müssen ja erstmal das schneiden und so.
Naja, ich kann schon mal teasern, nächste echte Duell nehmen wir Anfang Januar auf.
Dieses Jahr kein November-Duell.
Nee, wir haben es
nicht. Das war immer so der feste Termin mittlerweile.
Ja, wir haben es nicht geschafft, einen Termin zu finden. Es ist kompliziert mit 5 Personen, von denen eine ich bin. Du kennst das ja auch, wie das ist mit Terminen mit mir machen.
Deswegen wohne ich mit dir zusammen, damit ich dich auch außerhalb von Terminen sehen kann.
Deshalb Anfang Januar. Das heißt, Anfang Januar habe ich große Podcast-Wochen. Jahresrückblick Kultpiss und Duell.
So. Ja, dieses Haupthaus ist auch schon wirklich sehr groß. Also hat viele Betten und war auch wichtig mit der Zeit, die wir jetzt haben. Und nächstes Jahr auch nochmal, da wird es auch nochmal kalt sein.
Haben denn Leute gezeltet?
Nee, gezeltet nicht. Also so Camper gab es wieder und eben in den Hobbithäusern haben einige übernachtet.
Ja.
Die Zeiten vom Essen sind jetzt halt ein bisschen strenger.
Weil es Essen vom Haus gibt,
vom Haus organisiert ist, genau. Ansonsten sehr schön. Und für nächstes Jahr kann man jetzt schon Early Bird Tickets reservieren.
Jetzt schon.
Na, ist ja schon im April nächstes Jahr.
Im April?
Ist ja weniger als ein halbes Jahr noch hin bis zum nächsten Mal.
Krassomat.
Also kommt gerne. Es macht sehr viel Spaß. Und vielleicht haben wir auch noch was vor nächstes Jahr.
Becker schaut schon den Kalender.
Nee, ich schreibe mir auf, dass wir den Link für den Link in die Shownotes machen müssen.
April. Spielt der Wolfsburg.
Das steht natürlich schon, es steht sowohl schon April 2026 als auch Juni 2027 bei uns im Kalender, das Potsdok.
TÜV läuft ab.
Ja, aber nicht am Potsdok.
Ach so. Potsdok-TÜV.
So, warte. Shownotes. Potsdok Early Bird Link. So, sehr schön. Und du warst auch im Urlaub, Erik, oder?
Ja, in Spanien, genau. Wieder da in der Stadt mit dem Wer steht mir die Show Haus.
Du meinst das Haus, was im Vorspann von Wer steht mir die Show. Ich wollte gerade sagen, weil wird das nicht in Berlin gedreht normalerweise?
Ich dachte, nee, das Haus, was im Vorspann ist, bin ich aber nicht vorbeigekommen.
Bist du nicht vorbeigekommen? Ja, schade.
Gab es da keine geführten Touren hin?
Ist wieder schön gewesen, ja. Und das ist übrigens die Süßungskomponente, die ich in meinem Kaffee noch drin habe. Wir sind wieder bei dem Imker vorbeigefahren und haben Honig geholt.
Mhm.
Der hat total viele tolle, so leckere Honig, so Berghonig, Mandel, Zitrone, alles Mögliche. Also Mandelblüten. Mhm. Ist richtig gut.
Und welchen hast du jetzt in deinem Pumpkin Spice Getränk mit drin?
Mandelblütenhonig.
Mandelblütenhonig, sehr schön. Sehr schön.
Genau.
Vielleicht müssen wir nachher mal die ein oder andere Edith-Marke einfügen, wenn ich meine Nase entleeren muss.
Mhm. Mal ganz kurz.
Ah, Christopher macht was an seinen Zähnen.
Da hing noch was.
Da hing noch was.
Eine Mandel. Da habe ich gar keine Mandel gegessen.
Ja, oh. Mit eurem Gouda, Guardiola läuft es nicht so gut, ne?
Ach, Erik. Lass uns nicht über Fußball sprechen aktuell.
Gouda, Guardiola?
Na, das ist so ein bisschen der Spitzname vom Trainer vom VfL Wolfsburg, weil er eine ähnliche Art haben soll wie Guardiola, aber halt aus Holland kommt.
Der Gouda, Guardiola.
Ja, aber es läuft nicht so, nee. 5 Punkte aus 7 Spielen. Davon alle in den ersten 3 Spielen, also 4 Spiele kein Sieg, also 4 Spiele Niederlage. Traum. Mit dem Jubiläum war alles vorbei, sozusagen. Es war das letzte Unentschieden und seitdem keine Punkte mehr geholt.
Ach du Scheiße.
Ja. Mal gucken, ob nächste Woche um die, oder mal gucken, wenn diese Episode erscheint, ob er dann überhaupt noch Trainer ist.
Vielleicht ist dann schon Münsterländer Rehakles.
Was? Was?
Ja, nach Gouda, Guardiola.
Oh Gott. Ach, der Käse-Münster.
Ja. Gouda ist auch ein Ort, ne?
Ja, ich weiß. Ich war da schon.
Ja, ich auch.
Da rollen sie so Käseleibe auf dem Markt.
Ja.
Aber also wer ist der Münsterländer Rehakles?
Das müsst ihr mir sagen. Ich bin nur für die Ideen hier.
Gibt es noch Trainer, die so sind wie Rehagel? Der hat ja nur sich hinten reingestellt. Also nicht er, sondern sein Team, aber... Ihr wisst schon, der hat ja nur mit Verteidigung damals die EM gewonnen.
Unkonventionell, der Trainer auf dem Spielfeld.
Ja, der hat der WM, nee, EM war das, ne, ja. Mit Griechenland 2004. Gewonnen, indem er sich alleine hinten reingestellt hat.
Die Spieler hatten dabei Kaffeepause. Oh Gott.
So.
Oh.
Ja gut, weil er was reinlasse.
Ich würde noch mal kurz Tee nachfüllen gehen und dann können wir starten. Ja. Bis gleich.
Rebecca hat mir eine Einleitung geschrieben, ich finde die aber nicht.
Na, dabei Einordnung ins DCEU, DC Universe.
Das?
Ja, das kannst du dir mal durchlesen. Das
kann ich doch nicht vorlesen.
Das sollst du auch nicht vorlesen, du sollst es durchlesen und überlegen.
Ich dachte, du hast mir gesagt, ich...
Überlegen, ob da was bei ist, was du einbauen willst.
Ach so...
Dann kannst du auch noch schnell in GPT reinschmeißen, kopieren und sagen, mach mal eine Anmoderation.
Nee.
Nee.
Das ist ja für Anfänger. Ich hab ein Recap der ersten Staffel geschaut. Also auf YouTube.
Das habe ich nicht gemacht. Der James Gunn.
Und, hat die Zeit gereicht, um es durchzulesen?
Gun with the Wind.
Was?
James Gunn with the Wind.
Oh. Ihr seht mal hier, wie die Redaktionsarbeit bei den KulturpessimistInnen läuft. Ich schreibe kilometerlange Texte ins Workflow hier und Christopher liest sie eine Minute vor der Sendung.
Ich habe das nicht angefordert.
Nee, aber ich habe dir schon vor langem gesagt, dass es da drin steht für dich.
Ja, aber das war ja nicht bestellt. Annahme abgelehnt.
Annahme abgelehnt.
Zurück an Absender.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie heißt das denn nochmal bei der Post?
Annahme verweigert.
Ja, Annahme verweigert.
Nach unbekannt verzogen.
So, ist immer soweit.
Ich bin schon sehr lange soweit.
Erik? Da ist prima.
Er singt wieder.